Du, Thorsten?
Ja, Andi.
Ey, ich hab mich so gefreut, ne? Endlich mal wieder Heimspiel. Kurze Anreise, kein Stress. Ganz in Ruhe, schön von uns aus 20 Minütchen dahinfahren. Ich fand's richtig gut. Wie war das bei dir?
Ja, also Stress ist jetzt relativ, aber auch so 3 Stunden Fahrt und 3 Stunden hinterher wieder zurück. Ja.
Also, was da los war, das erzählt's uns doch am besten nach dem Jingle in der neuen Folge. Gebrabbel rot-weiß.
Dieser Eingangsgag wurde Ihnen von unserem Freund Maxim präsentiert.
Herzlich willkommen zu Gebrabbel rot-weiß, ein Fortuna Düsseldorf Podcast. Für euch heute am Mikrofon Thorsten und Andi.
Hallo, liebe Freunde von Abstedt, von der 1 bis 100, von der Nord bis Süden und der Osten bis Westen. Hier spricht er wieder, eure leckere alte Thorsten, auch frisch aus den Niederlanden. Und mit mir bei Gebrabbel Rot-Weiß, da ist er.
Ja, der ist Herr Andi. Ich bin einfach ganz normal zu Hause. Ich mache nicht so ein Spökes. Ich spreche Mittelhochdeutsch. Und ich begrüße euch aber auch natürlich alle zu eurem Lieblingspodcast über die Fortuna. Ich werde nicht müde, es zu erwähnen, einer der erfolgreichsten deutschsprachigen Fan-Podcasts über die launische Diva vom Rhein, Gebrabbel Rot-Weiß. Und wir haben eine Menge für euch vorbereitet heute.
Ja, das liegt ja einfach nur daran, dass ich jemand bin, der den Sprechduktus der Gegend, in der er sich befindet, immer sehr gerne aufnimmt. Also, wenn ich in Hamburg bin, dann snack ich mit den Leuten auch gerne so ein bisschen auf Norddeutsch, so ein Platt, ne, so ein bisschen debattieren und so. Das macht mir richtig Spaß. Und ja, wenn ich hier in den Niederlanden bin, dann greife ich das halt einfach so schnell auf. Und damit habe ich den großen Spannungsbogen, den wir am Anfang aufgebaut haben, sofort im Prinzip zerstört. Das ist die erste internationale Ausgabe von Gebrabbel Rot-Weiß. Machen wir es so? Ja, wir geizen ja hier nicht mit
Der
Superlativen.
internationale Fortuna-Podcast.
Ganz genau. Wie gesagt, wir geizen ja nicht mit Superlativen bei uns und darum diesmal die erste internationale Ausgabe. Denn ich befinde mich eigentlich zurzeit im Urlaub im schönen Seeland, in der schönen Provinz in den Niederlanden und ich bin sehr glücklich, dass ich, und ich behaupte, das macht jetzt vielleicht auch nicht jeder oder jede, dass ich den Urlaub für das Spiel gestern im Stadion unterbrochen habe und die 3 Stunden Fahrt auf mich genommen hatte. Ich glaube, es hat sich gelohnt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sowas auch schon mal gemacht, damals, als wir in der ersten Pokalrunde in Oldenburg gespielt haben. Da bin ich auch aus dem Urlaub abgereist und dann auch aus den Niederlanden quer übers Meer dahin gefahren. Das war sicherlich etwas weniger spektakulär als heute, aber trotzdem ganz nett, weil es ja, sagen wir mal, zur Corona-Zeit war und es eigentlich, glaube ich, gar keine Gästefans zugelassen. Es war auf jeden Fall etwas schwieriger, da sich an Tickets an die Tickets zu bekommen und ja, also solche Urlaubsreisen zu unterbrechen für Fußballspiele, das kann man schon mal machen, aber Thorsten, was möchtest du sagen?
Muss den Satz immer beenden, damit ich das später
Nee,
im
ich
Schnitt,
möchte nicht.
damit ich das später im Schnitt so tun könnte, als wären wir unfassbar eloquent im Dialog miteinander, statt dass wir ständig über Handzeichen gestikulieren.
Schneid das einfach. Ich war so irritiert, dass gerade schneid das einfach irgendwo, wo es Sinn ergibt.
Es wird auf gar keinen Fall geschnitten. Unser menschliches Versagen muss dokumentiert werden. Das wird natürlich genauso drin bleiben. Nein, ich wollte zu eben diesem Spiel sagen, dass ich ja auch in Urlaub war. Ich bin allerdings nicht angereist, weil es da ungleich schwerer gewesen wäre. Ich war ja in Griechenland. Aber ich möchte an dieser Stelle nochmal das griechische Funknetz, das Mobilfunknetz loben, denn ich war original am Strand und habe das Spiel über das 5G-Netz am Strand einfach auf dem Tablet geguckt und dabei einen Cocktail geschlürft, was auch irgendwie Stil hatte.
Ja, ich saß neben André Scheidt und seinem Sohn und hab ein alkoholfreies Bier geschlürft. Das war auch schön.
Ich sag dir was, also solche legendären Spiele, ich glaube ganz spontan an die, da machen wir heute mal eine Top 5. Lass uns bis nach dem Spielbericht drüber nachdenken, über welche
Okay.
Spiele wir da reden könnten, aber ich glaube, wir machen da heute mal eine Top 5.
Okay, dann muss ich mal gucken, ob ich über 5 Spiele zusammenbekomme, bei denen ich war. Aber ich denke mal, da, ja, okay, machen wir. Gute Idee.
Footballogy hat mir gestern verkündet, dass ich mein 750. Fußballspiel besucht hätte. Tatsächlich sind es noch deutlich mehr. Um hier mal kurz ein bisschen anzugeben. Ne? So ein bisschen.
Ich bin bei knapp 500, meine ich. Da werden sicherlich auch einige fehlen. Aber ja, du bist mir da das ein oder andere Spiel sicherlich voraus.
Ja, und ich versuche ja auch meinen Urlaub immer, um solche Dinge dann extra herumzuplanen, so es denn möglich ist. So wird auch diese Woche in den Niederlanden genau so laufen, dass ich extra schon am Donnerstag zurückfahre, um dann Freitag natürlich nach Braunschweig reisen zu können. Aber zu dem Spiel kommen wir ja auch später. Aber es ist wie so, dass wir jetzt schon alle Themen sozusagen teasen, die wir heute in der Sendung dann so haben werden.
Das stimmt, ja.
Genau. Sollen wir noch was zu unserer Gesundheit sagen? Ich möchte aber betonen, ich glaube, es ist das erste Mal seit Wochen, dass meine Stimme wieder normal klingt, oder? I'm back, baby, I'm back!
Ich höre dich so oft, das ist so, wie wenn man die eigenen Kinder hat und dann irgendwann Leute kommen und sagen, oh, du bist aber groß geworden, man kriegt das so gar nicht mit. Also für mich klingst du wie immer, Thorsten, wie immer ein glockenreines, zartes Stimmchen.
Genau.
Wie im Knabenchor.
Und bei mir sagst du auch nicht, boah, ist zu groß geworden, sondern höchstens, Bob ist zu fett geworden. Ja. Nein, kein Body-Shaming.
Oder andersrum.
Wir sind der politisch korrekte Podcast. Wir schämen keinen Buddy hier. Auch nicht meinen eigenen.
Das tun wir auf gar keinen Fall. Das tun wir auf gar keinen Fall.
Ja, also, Urlaubspodcast ist mal öfters was Neues. Ich sitze hier gemütlich in meinem Dachzimmer und hoffe, dass das Internet reicht. Schauen wir mal, wie sich das diese Folge
auswirkt. Wie viele Gigabyte noch übrig sind in
Genau, ob hier nötig und das notwendige Geld rein investiert wurde. Investiert hat auch die Fortuna in der letzten Saison. Ja, der gesamte Satz war eine reine Übergangskonstruktion. Investiert hat auch die Fortuna in der letzten Saison und ich würde sagen, eindeutig zu viel.
Ja, also mindestens mal 2,9 Millionen Euro zu viel.
Genau, denn diese Woche wurden die Einladungen für uns Mitglieder für die Mitgliederversammlung am 19. November, Fragezeichen, ja, in der nächsten Länderspielpause jedenfalls,
genau.
Verschickt und im Rahmen dieser Verschickung, dieser einleitenden Verschickung, wurde auch die Kurzbilanz veröffentlicht und im Prinzip kam das, was wahrscheinlich schon neulich da auch im Mitgliederforum angedeutet wurde und was wir alle befürchtet hatten, dass die letzte Saison nicht mit einem dicken, fetten Plus abgeschlossen wurde, sondern es wurde, wie in den letzten Jahren häufiger in der zweiten Liga, über die Verhältnisse gelebt. Es wurde auch, glaube ich, begründet. Natürlich, sage ich mal, die allgemeinen Begründungen wie Corona und
Ukraine-Krise.
Inflation und gestiegene Kosten. Ist natürlich auch alles valide, also das wollen wir jetzt nicht so beiseite schieben. Aber ich glaube, es gab zumindest in den Begründungen keine wirklich neuen Erkenntnisse, warum das so gekommen ist. Ein bisschen aufhängen kann man sich natürlich an dem Argument, an dem Punkt, es wurde in die Mannschaft investiert. Ich glaube, das bezieht sich vor allem auf die Ablösesummen für Tanaka und De Weijs. Ansonsten kann man natürlich argumentieren, dass wir im Sturm zum Beispiel ja dann seit dieser Saison deutlich eher schlechter aufgestellt sind. Aber es geht natürlich immer um die Bilanz für die vorangehende Saison, also für in dem Fall die Saison 22/23. Und da sind wir ja eigentlich, also in den Sturm haben wir da nicht investiert, wollte ich sozusagen.
Ja, vielleicht tun wir das ja noch in der Winterpause, das ist ja unser Lieblingsthema. Und wenn
Free
man sich Kovnatski, mal so anguckt,
Hashtag,
wie David Kovnatski da in Bremen spielt, wenn er denn mal spielt.
Ich habe das Spiel am Freitag gesehen bei Borussia Dortmund, also auf The Zone, und für mich war er der schlechteste Mann auf dem Platz. Es ist wirklich auch aktuell wieder der Kovnatski ohne Selbstvertrauen, den wir auch längere Zeit in Düsseldorf erleben durften. Das tut einem ja manchmal dann auch beim Fußballspiel so ein bisschen leid mit. Also ich hoffe, dass das wirklich vielleicht eine Möglichkeit ist. Das wäre echt, also auch so ein gutes Mosaikstein. Ich will nicht schon wieder damit anfangen, wir werden auch heute sicherlich wieder über Vermeij sprechen. Aber Mann, wäre das gut, wenn wir aktuell David Kovnatski da vorne im Sturm drin hätten.
Ja, allerdings. Aber vielleicht können wir uns leisten, wenn wir die ganzen Verkäufe von den Fortuna für alle Schals, die da gestern getätigt wurden, dann reinvestieren. Also da war ja richtig die Marketingmaschine, die lief ja auf Hochtouren.
Ich will dich gar nicht ausbremsen, aber ich frage mich, ob wir da noch irgendwas kommentieren investieren wollen zu den 2,9 Millionen. Das ist jetzt, glaube ich, schon der größte Verlust, den wir in den letzten Jahren gemacht haben. Warum der letzte Saison höher ist als in den Jahren zuvor, ob es dann nur die Ukraine-Krise ist oder nicht. Aber was ich zumindest noch erwähnen wollte, ist, dass sich unser Eigenkapital jetzt auf, ich glaube, knapp 900.000 Euro verringert hat. Und ich glaube, das ist auch echt einer der Gründe der Investitionsstopps, dass Fortuna diese magische Grenze, also unter ein Minus von 900.000 will man nicht mehr kommen, diese Saison nicht mehr gehen möchte. Aber insgesamt, es ist sehr schwierig, finde ich, von außen zu beurteilen, inwiefern das nötig ist und unnötig. Es werden ja auch viele Sachen an der Seite gemacht, also jetzt Mädchen- und Frauenfußball aufgebaut und natürlich kostet das Geld auf der einen Seite. Man kann dann immer hinterfragen, wenn man das Geld eigentlich nicht hat, ist das so gut? Mir persönlich, also für mich überwiegt der ideelle Wert dahinter, also der überwiegt für mich und ich finde es gut, dass wir das gemacht haben. Ich bin auch bereit dafür, so ein gewissen Verlust in Kauf zu nehmen, aber realistischerweise kommt der Großteil des Geldes aus meiner Sicht natürlich immer aus den Personalkosten und Personalkosten meine ich natürlich nicht die braven Leute auf der Geschäftsstelle oder die in den vielen kleinen anderen Jobs bei Fortuna, sondern die Mannschaft. Und das ist natürlich immer die große Frage und Diskussion, ob wir da nicht irgendwie doch
verbesserungsbedürftig aufgestellt sind.
Ja, also jetzt nicht rein sportlich, sondern was so Preis-Leistung betrifft und so.
Ja, richtig.
Es ist ja eine große Diskussion immer wieder mit Spielern wie Klaus und sowas. Rein sportlich finde ich den Spieler gut. Ich weiß nicht, was er verdient. Also auch manchmal so von Leuten kolportierte Zahlen, dass so ein Spieler dann Millionen verdienen würde bei Fortuna, das ist natürlich auch Quatsch. Aber
nee, das glaube ich auch nicht. Aber ich würde dafür plädieren, dass wir diese tiefere Auseinandersetzung mit den Zahlen vielleicht tatsächlich nach der Mitgliederversammlung in der Folge aufnehmen. Weil ich finde es da mal ein bisschen, es ist dieses Mutmaßen anhand der Kurzbilanz, das hilft, glaube ich, nicht auf lange Sicht weiter, sondern da müssen wir schon ein bisschen, also wir werden das besprechen, wir werden das nochmal vertiefen.
Ja.
Aber ich würde behaupten, nach der Mitgliederversammlung und dann können wir da vielleicht noch tiefere Einblicke geben. Und jetzt lass mich doch mal meine schöne Weiterleihe wieder.
Der Trick ist, eine neue zu bauen.
Meine Überleitung, vertiefen.
Also haben wir jetzt alle informiert über den aktuellen Stand der Finanzen und kommen wir nun zu den Aktionen für alle, die Fortuna, nein, mach du eine. Ich will dir nicht die Arbeit abnehmen.
Nein, ich hab einen schönen. Okay. Der Stand der Finanzen ist ja jetzt klar. Es gab auch noch viele andere Stände, sogar außerhalb des Stadions, an denen tatsächlich auf dem Vorplatz, ich weiß gar nicht, wie dieser Platz offiziell heißt. Ist das der Europaplatz?
Vorplatz, meinst du, welchen
Platz? Also wenn man vom Parkplatz aus zum Stadion läuft.
Mit der Löwenstatue.
Wo die Löwenstatue. Ist das der Europaplatz? Nee, ne?
Nein. Der Europaplatz ist, existiert ja überhaupt noch. Der Europaplatz war doch früher vom Rheinstadion der große Platz, wo die Straßenbahnen ankamen, oder?
Stimmt, ja, ich weiß, also auf jeden Fall an diesem Platz, wo diese Löwenstatue oder zumindest...
Wir nennen ihn jetzt Löwenplatz, ist aber jetzt
der Löwenplatz. Auf dem Löwenplatz waren also schon Stände aufgebaut mit der Möglichkeit, extra für diesen Spieltag, oder wahrscheinlich wird sie an den anderen beiden Fortuna für alle Spieltagen auch geben, hergestellte Devotionalien zu kaufen, unter anderem also einen Fortuna für alle Schal.
Ich habe einen gekauft.
Ernsthaft? Okay, ja. Ich nicht.
Ich kann dir auch sagen, warum. Aber erzähl erst weiter, aber ich erzähle dir gleich, warum.
Für 10 Euro. Und es gab ein Auto-Reinhängetrikot und, glaube ich, eine Fahne, wenn ich das richtig gesehen habe. Und außerdem gab es davor schon eine Wurstbude, was auch ungewöhnlich ist. Und jetzt lass mich raten, du möchtest mir in meiner Trikotsammlung zukünftig durch eine eigens aufgebaute Schalsammlung Konkurrenz machen.
Nein, ganz und gar nicht. Und du hast recht, es war auch auf dem Weg an den Trainingsplätzen vom Parkplatz aus vorbei, waren Wurststände aufgebaut. Das habe ich ja noch nie gesehen.
Und auf dem Rückweg das Fanmobil, das Fanshopmobil.
Ja, stimmt. Für die Leute, die Fan durch das Spiel geworden sind, was ja durchaus der Fall sein kann. Nein, warum habe ich den Schal gekauft? Natürlich unterstütze ich die Fortuna gerne. Ne? Man muss natürlich nicht jeden Blödsinn mitmachen, aber prinzipiell bin ich durchaus pro Fortuna für alle und finde es auch tatsächlich einen ganz netten Slogan für die ganze Nummer. Aber der Schal ist eine Win-Win-Situation. Entweder ist das hier der Beginn von etwas ganz Großem und Fortunas Weg in die Champions League ist quasi gestern Abend mit diesem Fortuna für alle Spiel gestartet. Zumindest wenn man den Ausführungen unserer Verantwortlichen glauben mag, dann ist das jetzt im Prinzip der Startpunkt gewesen. Dann weiß ich, ja, ich habe an diesem Startpunkt diesen Schal gekauft. Oder aber die ganze Nummer fährt grandios vor die Wand und in 3 Jahren werden wir den Schal rausholen und sagen, wisst ihr doch, Fortuna für alle, dieser Versuch. Darum eine Win-Win-Situation. Dieser Schal wird mit einer Erinnerung verbunden sein, egal was kommt. Und darum habe ich mir gedacht, die 10 Euro investiere ich in dieses kleine Erinnerungsstück.
Ja, ist doch gut.
Gar nicht so dumm, ne?
Nee, gar nicht so dumm. Du sprachest gerade schon die Wurststände auf dem Arena, auf dem Löwenplatz an. Mhm. Hast du sie dort gekauft?
Natürlich
die
nicht.
Die wunderbare Wurst der Woche?
Im Nachhinein wäre das gar nicht so dumm gewesen, mal einen dieser Stände sozusagen für den Hot Take auszuprobieren. Aber
es bleiben ja noch 2 Möglichkeiten.
Bevor ich das erzähle, wird es, glaube ich, erstmal Zeit für unser Wurst der Woche Jingle, weil sonst habe ich nämlich keine Stelle, an der ich das unterbringen kann. Also am besten jetzt
Fahr es ab, DJ Thorsten.
Ja, die Mats bitte abfahren. Bitte abfahren.
Die Wurst der Woche.
Ja, das war die Mats für die Wurst der Woche. Ist es nicht
schön? Hat mir sehr gut gefallen diese Woche.
Sehr, sehr professionell. Die Wurst der Woche habe ich wie immer am Schwenkgrill mir geholt. Wie gesagt, im Nachhinein keine kreative Idee. Aber ich habe euch getroffen zum Beispiel, unabhängig. Ne? Wir reisen ja unabhängig, heute besonders unabhängig, also bei dem Spiel ja an, aus verschiedenen Ländern sogar. Und so gesehen war das dann.
Ja so schlimm okay. Ist das jetzt. Also Niederrhein ist jetzt auch kein anderes Land, Thorsten.
Ich bin ja bei dir, Fahri, sogar vorbeigefahren Richtung Niederlande. Ne?
Also,
ja,
hättest du mal gewunken.
Ja, ich habe auf dem Hinweg, weil ich sehr früh dran war, sogar überlegt, ob ich kurz einen Überraschungsbesuch mache. Aber dann habe ich gesagt, nee.
Ach, das wäre so. Nee, schön gewesen. Was hätten wir uns gefreut, ja. Thorsten? Ach.
Ja, du warst ja auch mit der ganzen Familie da, also, ne?
Aber das kannst du gleich genau, wir erzählen. Waren, genau, das erzähle ich gleich. Erzähl du doch erstmal über deine Wurst, bitte.
Ja, also ich aß eine Wurst am Wurststand, der erstmal jetzt für dieses Spiel oder für immer, wir wissen es noch nicht, Nackensteaks anbietet. Für 6,50 Euro. Ist 6,50 Euro ein bisschen viel für ein Nackensteak, oder?
Also, ja, die sahen ganz gut aus, fand ich.
Ich mag Nackensteaks überhaupt nicht, darum, ich bin da.
Ja, ich stehe da schon drauf.
Ja, ich weiß.
Und es gab auch noch Krautsalat dazu. Und ich, also das sind 2 Dinge, die ich persönlich wirklich gut finde. Also ich mag sowohl Nackensteaks.
Das sind 2 Dinge, die ich persönlich wirklich überhaupt nicht gut finde.
Als auch Krautsalat. Und ich habe mit mir gerungen, ob ich ein solches Nackensteak-Sandwich essen soll, hab's aber dann nicht getan.
Ja, das wäre aber.
Du ja, eigentlich du fast ja dann anscheinend auch nicht.
Nein, natürlich nicht. Aber es ist natürlich eine wunderbare Gelegenheit, nachdem unsere Dönerumfrage schon so hervorragend geklappt hat, dass wir
ja
an dieser Stelle an unser Publikum und unser hochverehrtes Publikum die Nackensteak-Umfrage starten. Hat jemand am Schwenkgrill ein Nackensteak probiert und kann uns mitteilen, ob das gemundet hat oder nicht? Dann schreibt's uns in die Kommis oder beantwortet die Umfrage bei Spotify. Oder wenn ihr diese kommerziellen Dienste nicht nutzt, dann ja Twitter, Gebrabbelrot-Weiß, GebrabbelRW.
Schreibt uns eine E-Mail oder einen Brief.
Ja, Brieftauben gehen auch. Wir haben Fenster in unseren Häusern, also da können auch Tauben hineinfliegen. Rauchzeichen, wenn ihr das vielleicht ankündigt, in welcher Richtung, also Norden oder Südwesten, dann auch die Morsezeichen könnte man überlegen.
Und wenn ihr eh schon auf unseren Instagram-Kanal und was weiß ich, wo alles seid, nicht vergessen, liken, bewerten, kommentieren, teilen.
Hochdaumen. Ist das jetzt
Daumen
das
hochen.
Daumen hochen.
Anstupsen für unseren StudiVZ-Account.
Genau, gruscheln.
Stimmt, gruscheln, ja. Und bei parkplatztreff.de Und
rein für Auswärtsfahrten, ja?
Der wird auch noch angelegt.
Der wird angelegt, genau. Ja, also kommen wir nochmal zur Wurst zurück. Ein sehr langer Bogen.
Wir sind im Plauderlaune heute, ja.
Ja, ich merke das schon. Wir sind euphorisiert von dem Geschehen von gestern. Da wird ein bisschen mehr geplaudert. Außerdem bin ich ja im Urlaub, da ist man ja eher immer gut gelaunt. Ja, die Wurst, was soll ich sagen? Und vielleicht sieht man es auch auf dem Foto, wenn ihr das Foto-Feature in eurem Podcatcher nutzen könnt. Als allererstes, es scheint wirklich zum neuen Standard zu werden, dass die Brötchen falsch aufgeschnitten werden. Das ist langsam wirklich nervig. Warum?
Hashtag Brötchengate.
Ja, Brötchengate. Wir kommen ja gleich noch zu einer anderen Aktion, die wir alleine zu einem Erfolg geführt haben. und vielleicht müssen wir uns dieser Brötchensache mal ein bisschen ernster annehmen. Also Aramark, wenn ihr uns hört, bitte schneidet die Brötchen richtig an der Längsseite und nicht an der kurzen Seite auf. Das geht doch
wenn
nicht.
Wenn ihr das nicht macht, dann kommen wir zu euch und sprechen mit euch darüber.
Dann sind wir nicht mehr euer Freund, euer bester Freund, dann sind wir das nicht mehr. Ja. Das andere Problem war aber tatsächlich, es gab ja viel Andrang, konnte sich jeder, der gestern im Stadion war, überzeugen. Und ich befürchte oder glaube, da wurde natürlich auch viel vorgegrillt. Leider mit dem Resultat, oder nicht lang genug gegrillt. Ich habe es nicht verfolgt, wo meine Wurst herkam. Meine Wurst war lauwarm und ja, so richtig durchgegrillt. Irgendwie fühlte sich das alles nicht an. Und dadurch war sie auch nicht schmackhaft. Und das vom Schwenkgrill. Es war echt eine große Enttäuschung gestern. Und in letzter Zeit mit den immer falsch aufgeschnittenen Brötchen, das ist mir auch schon am Schwenkgrill passiert und neulich an der mobilen Station. Die Wurst war schon mal besser in Düsseldorf, liebe Aramark-Leute und wer sonst da Relevantes zuhört. Das muss wieder ein bisschen besser werden. Mir fällt kein besseres Wort ein. Ich habe jetzt dreimal besser in einem Satz gesagt, das muss auch reichen. Darum verkündige ich an dieser Stelle nur noch mein drastisches Urteil für eine Düsseldorfer Wurst, tatsächlich von 2 von 5 Kartoffeln. Es muss etwas passieren.
Uiuiui, da läuft's mir.
Da läuft das mir, Gänsehaut.
Da läuft mir ein Schauer den Rücken runter, muss ich sagen.
Goosebumps. Also,
ich kann zu diesem Thema ergänzen, dass ich natürlich wie immer eine Krakauer gegessen habe. Und wer meine Insta-Story verfolgt hat, sollte gesehen haben, dass ich extra zu diesem Zwecke mir unsere Voice-Over-Stimme mitgebracht habe ins Stadion, die dann auch die Krakauer der Woche angekündigt hat. Die war gut, die war heiß, die war so wie immer, auch das Brötchen war natürlich falsch rum aufgeschnitten. Mhm. Und da wir ja mit der ganzen Familie da waren, habe ich ja in der letzten Woche schon erzählt, mich darum gekümmert hatte, dass Henriks Fußballmannschaft, also mein Sohn, die Fußballmannschaft das Spiel mit besuchen konnte, musste also meine liebe Frau mit der Fußballmannschaft mitgehen und dann konnte unsere Tochter die Dauerkarte von Henrik einfach mitnutzen, sodass wir einfach mit voller Kapelle angekommen sind und wir waren also dann bei uns so, dass wir 3 Würste hatten, einmal Krakauer, 2-mal Bratwurst, eine Bratwurst lauwarm, die andere Bratwurst kochend heiß. Es war, glaube ich, tatsächlich dann in dem Moment auch einfach ein bisschen Pech, dass du eine nicht so warme Bratwurst erhalten hast, aber man geht ja nicht hin und testet 2 oder 3 Mal, sondern es ist eine Stichprobe, das ist Qualitätskontrolle, da sind wir unbestechlich, vor allem du, dich kenne ich seit Jahren als unbestechlichen Wursttester.
Ja, es sei denn, man gibt mir Geld, aber ansonsten bin ich echt unbestechlich.
Ja, ja, also gut Geld, das ist ja keine Bestechung.
Das ist ja keine Bestechung.
Das ist ja Vorteilsnahme dann, würde ja, ich genau. sagen, oder so. Ja, ja, genau.
Ist ja auch steuerlich absetzbar.
Ja, total. Und deswegen, ich war okay zufrieden mit der Krakauer, die war in Ordnung, war alles gut.
Ja, wir haben es also statistisch analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass ich recht habe.
Vollkommen. Ich würde mir niemals anmaßen, dein Urteil als Wursttester Nummer 1 in diesem Podcast
anzufechten. Aber ein guter Punkt, den du da gerade erwähnst, denn ich habe es diese Woche über die Insta-Story verkündet, aber ich wurde auch tatsächlich kontaktiert von einem anderen Podcast. Ich muss gerade den Namen raussuchen, damit ich ihn auch wirklich korrekt ausspreche. Und das passt jetzt hier sehr gut rein, da zumindest euch einen Hörtipp noch zu geben, den ich eben, wie gesagt, auch über Instagram gegeben habe. Es ist der Podcast Völlerei und Leberschmerz. Den findet ihr also auch überall da, wo es Podcasts gibt. Ich kannte ihn vorher auch nicht. Die befassen sich generell mit Nahrung, Getränken und den Geschichten dahinter. Und die haben eine Ausgabe zum Thema Stadionwurst erstellt. Das ist die aktuelle Ausgabe beim FC St. Pauli. Und sie haben das wirklich so professionell gemacht, dass sie halt da verschiedene Leute an Bord genommen haben. Also die Catering-Leute Edeka, die ja seit dieser Saison dort die Würste und auch die veganen Würste vertreiben, die Nachhaltigkeitsbeauftragte mit Sven Brooks, jemanden, der den meine Tante gut kennt tatsächlich, ehemalige Punk-Generation, der Sicherheitschef da ist und sozusagen die Stimme der Fans, die alle interviewt werden zu dem Thema und wo man dann auch mal die Logistik dahinter rauskriegt, so dass da so 10.000 Würste über die Theke gehen pro Heimspiel und sowas. Das ist alles sehr interessant, wenn man das Thema wirklich dann mal, naja, nicht so Larifari beleuchtet wie bei uns, so mit Spaß und Quatsch, sondern mal so ernsthaft die Geschichten dahinter und was auch die Gedanken sind und wie die vegane Wurst bei St. Pauli, die wir allerdings nicht probiert haben, zu ihrem Geschmack kommt, dann könnt ihr da in diese Folge mal reinhören. Ich möchte allerdings betonen, dass das, ich nehme das jetzt vorweg, dass das sehr positive Geschmacksurteil über die Stadionwurst bei St. Pauli zumindest für uns als Gästefans so nicht Bestand hält. Die war eine der eher unterdurchschnittlichen Würste. So, aber kleine Hörempfehlung, falls ihr neben uns und den ständigen Repeats unserer Folgen, die ihr ja auch mehrfach hört, sicherlich, wenn ihr da noch einen anderen Podcast mal anhören möchtet.
Ja, vielen Dank. Nach dem Verspeisen unserer Wurst ging es natürlich direkt weiter zum nächsten Programmpunkt.
Denn das hängt ja unmittelbar zusammen, wenn man eine Wurst gegessen hat.
Ja, genau.
Oder Bier getrunken hat.
Na, Input und Output. Und wir haben es. Wir haben es lange, lange propagiert.
Nicht nur beim Podcast aufnehmen braucht man Input und Output. Auch der menschliche Körper braucht Input und Output.
Das ist richtig. Und dieser Output, wir hatten ja das Thema Hashtag Toilettengate vor einigen Folgen einmal aufgegriffen. Und was soll man sagen? Wir grüßen, wie natürlich immer an dieser Stelle, unseren lieben Freund Dominik, der, jetzt darf ich es ja vielleicht verraten, mich vor einigen Tagen, anderthalb Wochen mal angerufen und sagte sowas wie, hör mal, wart ihr das? Und ich sag, was waren wir? Ja, da ist jetzt eine Unisex-Toilette in der Arena. Und ich sagte, Dominik, also ich kann für mich sagen, ich war es nicht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Thorsten es war. Ich würde ihn aber mal kurz anrufen, um zu fragen, ob es war. Nein, es stellte sich tatsächlich raus, ich würde mal behaupten, der initiale Input unseres Podcasts zum Thema Unisex-Toilette wurde ja über uns an Dominik herangetragen, der sich wiederum mit der Firma D-Live als Stadionbetreibergesellschaft.
Dominik, der Fanbeauftragte.
Dominik, der Fanbeauftragte, genau.
Leute, die es nicht wissen, ja.
An D-Live als Betreibergesellschaft herangetragen. Und siehe da, nur einige Wochen und Spieltage später gibt es also nun die erste und ob einzige, weiß ich nicht. Ich habe jetzt nicht den Rundgang durchs ganze Stadion gemacht, in allen Ober- und Unterrängen. Aber es gibt eine erste Unisex-Toilette in der Arena zwischen Block 36 und 38, also im Fortuna-Südtribüne-Fanbereich. Und wir haben sie uns zumindest von außen angeguckt und unsere TÜV-Plakette.
Wir mussten halt gerade alle nicht.
Alle mussten nicht, genau. Wir haben unsere TÜV-Plakette dort geklebt. Auch das lässt sich in den Storys nachverfolgen.
Oh, das ist natürlich jetzt unseriös, wenn wir sagen, wir haben die Toilette abgenommen. Wir waren natürlich auf der Toilette, haben alles ausprobiert, überall einmal gedrückt, dass auch das Wasser läuft und auch dann noch die Sauberkeit überprüft. Und wir haben die Toilette also abgenommen und freigegeben für alle Fans.
So ist es. Es kamen auch Frauen und Männer aus dieser Toilette heraus, als wir dort standen und sie
begutachteten. Oder auch binäre Menschen, wir wissen es nicht.
Genau, männlich und weiblich gelesene Personen. Mhm. So. Interessanterweise aber auch durchaus Menschen, die reingingen und direkt wieder rausgingen, weil sie das irgendwie ein bisschen...
Ich bin ja gar nicht Unisex. Da kann ich ja gar nicht drauf gehen.
Aber wir haben ja hier als der Toiletten-Podcast...
solange wir nicht der Podcast fürs Klo sind.
Wir haben es propagiert und unsere Meinung, unsere positive Meinung zu diesem Thema ja durchaus schon kundgetan. Und wir sind, das möchte ich jetzt in unserer beider Namen einmal sagen, froh und finden es gut, dass es jetzt dieser Schritt gegangen wurde. Wir haben auch aus unserer Community da durchaus Rückmeldungen schon bekommen.
Genau, Grüße an Lea, danke für deine Nachricht. Ich glaube, genau. du hattest es in Block 33 verortet. Ich glaube, es war einfach nur ein Fehler, als wir nämlich Dominik sagten, ja, und in Block 33 ist ja jetzt auch eine Unisex-Toilette. Da war er sehr verwirrt nach dem Motto, wie noch eine? Aber ansonsten gerne nochmal klarstellen, falls es da auch noch eine gibt. Wir haben tatsächlich nicht nachgeguckt, weil es gestern doch sehr voll war. Aber ja, genau. Und also es scheint auch andere Leute zu freuen. Das heißt, es ist eine gute Sache. Aber wie wir so sind, wenn man uns den kleinen Finger reicht, wollen wir die ganze Hand. Ich glaube, es schadet nicht, noch ein paar mehr einzuführen. Und wir hatten ja auch schon mal das Thema Eltern und Kinder, also Familienblock, angemerkt, dass es dort vor allem hilfreich ist, wenn Väter mit ihren Töchtern, ihren kleinen Töchtern, die vielleicht noch nicht alleine auf Toilette gehen können, wenn es da auch irgendwo in der Nähe vielleicht noch eine Unisex-Toilette gibt, um nicht nur die Gruppen bisher, also die wir eben genannt hatten, männlich, weiblich, binär, transgender, was weiß ich, abholen, sondern dass wir auch den Eltern dann da vielleicht noch die Aufgabe erleichtern. Eine Unisex-Toilette ist halt einfach sehr hilfreich.
Ja. Was nicht so hilfreich war, war im Verlauf des Spiels, dass so ein paar Lauterer bei uns im Block saßen.
Also, Fortuna für alle, der Nachteil der Ticketaktion hat sich da dann doch sehr herausgestellt. Haben wir eigentlich irgendwie herausgefunden, wie es kommen konnte, dass nahe unserer Ecke diese durchaus unsympathische Gruppe, weil viel zu lauterer Fans sich dorthin begeben hat?
Ja, also ich habe mir erzählen lassen, also ich wurde ja leider dann noch so ein bisschen zugeschwallt, aber ich habe auch hinterher noch Erziehungstipps von einem der Menschen dort bekommen. Habe ich mich sehr darüber gefreut, wenn mir jemand erzählt, wie ich meine Kinder zu erziehen habe und was ich denen beizubringen habe und was nicht. Ne?
Vor allem deine Tochter, die sich ja unfassbar daneben benommen hat.
Ja, aber ich natürlich. Ich habe mich ja wie immer unfassbar daneben genommen.
Ja, aber das kennt ja deine Tochter.
Ja, eben, die kennen mich ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Und
entwickelt sich ganz anders. Du setzt dir ein erschreckendes Beispiel für deine Kinder, sodass die sagen, nicht so wie Papa.
Genau, richtig.
Und darum sind die ja nett, freundlich, zuvorkommen, weltoffen, weil sie nämlich gegen all die Gegenteile, die du verkörperst, rebellieren.
Genau so ist es. Das war auch mein Ansatz in der Erziehung.
Umgekehrte Psychologie, genau.
Genau, der eine Typ, der mich hinter so zugelabbert hat, der war irgendwie der Patenonkel von einem der Kaiserslautern-Spieler.
Glückwunsch.
Und ja, genau. Und
hoffentlich nicht von Marlon Ritter, zu dem kommen wir noch.
Nee, aber erzählte mir noch so, ja, also das wären ja hier neutrale Blöcke und da müsse ich auch akzeptieren, dass hier jeder für den jubelt, für den er jubeln will. Da habe ich gesagt, nee, muss ich gar nicht, doch musst du. Da habe ich gesagt, halt's Maul und verpiss dich.
Das ist der Heimbereich des Stadions. Es gibt keine neutralen Blöcke im Stadion. Es gibt einen Heimbereich und einen Gastbereich.
Das muss ich auch meiner Tochter beibringen. Da habe ich dann nochmal gesagt, dass ich mich sehr für seine Erziehungstipps bedanke und ihm doch jetzt einfach einen schönen Tag wünsche, wenn er bitte nach Hause gehen soll. Ungefähr auch in dem Tonfall.
Ja, man muss einfach dafür sagen, dass die Lauterer während des Spiels, also weil gerade bei den ersten drei Toren, später dann gar nicht mehr.
Nee, die waren später
etwas leiser, sehr leise. Ja. Einfach sehr lauter gejubelt hatten, vorher schon so bei jeder Chance, komm jetzt, schieß und sonst was. So dass aus unserer Sicht dann irgendwann war eine Ansage nötig war, eine nicht hochgradig freundliche, aber durchaus nicht beleidigende Ansage, dass man sich im Heimbereich doch vielleicht ein bisschen mäßigen sollte als Gastfan, woraufhin natürlich dann gleich auch, ich liebe diesen Zusammenhang auch immer, sehr prollige Damen, von denen dann gleich ein ey, was ist denn das, kam, wo man halt selber einfach nur darauf hinweist, hier ist Heimbereich, ihr haltet euch bitte ein bisschen zurück, ihr dürft ja euch prinzipiell freuen, aber ein bisschen Piano, zumal auch andere Leute, die durchaus die Sicht geblockiert haben, vor ihnen ja eben da auch, wir müssen das jetzt nicht wiederholen, aber eben auch beleidigt wurden und sowas. Also das war einfach nicht in Ordnung. Das ist dann der Nachteil eines solchen Systems. Ich habe auch übrigens keine Ahnung, wie Lautern Fans in auch so großer Menge dann da.
Zweitmarkt ist das Stichwort.
Ah, über den Zweitmarkt. Ja, der sollte vielleicht auch, also kleiner Tipp an Fortuna, vielleicht sollte der Zweitmarkt auch was zumindest so Adressen betrifft, Postleitzahlen oder sonst was, da kann man ja doch sehr leicht Geosperren einbauen, dass man den Leuten es erschwert, dass sie in ihrer Heimat dann im Zweitmarkt Karten bekommen können, weil das führt dann zur Situation, ehrlicherweise mit den Leuten, die sie beleidigt haben, da drohte es ein bisschen sogar zu eskalieren, weil die Leute sich irgendwann nicht mehr beleidigen ließen und durchaus verlauten ließen, dass sie auch nicht nur verbal das Problem zu lösen vermögen. Also von daher, sowas sollte man, also die Fortuna sucht ja vielleicht auch Anregungen, was man besser machen könnte. Vielleicht sollte man also auch ein Auge auf den Zweitmarkt halten, um eben solche Szenarien zu verhindern. Aber ich sag mal, Karma's a bitch. Und ich denke, sie haben ja dann sportlich bekommen, was sie verdient haben.
Genau, bevor wir dann zu diesem sportlichen Teil kommen, nachdem wir jetzt schon 35 Minuten hier on air sind.
Ja, das machen wir ja immer so mittlerweile. Also das kennt ihr doch nicht anders von uns.
Der Pre-Talk ist, aber ich kenne viele Menschen, die sagen, ja, ich höre euch sehr, sehr gerne zu. Und wenn es dann, wenn es ums Spiel geht, dann schalte ich ab.
Ja, die Menschen kenne ich auch.
Ist natürlich falsch und sind natürlich alles nicht unsere, ist nicht unsere Kernzielgruppe. Aber es soll so Menschen geben. Naja.
Also, nein, das hören wir wirklich häufiger. Aber dass die Leute dann beim Spiel ein bisschen eindösen. Vielleicht müssen wir unsere Spielberichte auch ein bisschen allgemeiner gestalten, dass wir vielleicht nicht mehr so krass nacherzählen oder so. Da gehen wir nochmal in uns. Oder wir sind ganz fies und bauen das allgemeine Palaver zukünftig immer heimlich in die Spielberichte ein, sodass man das nicht mehr trennen kann. Aber der Service-Gedanke steht ja bei uns eigentlich immer im Vorteil.
So wie natürlich die Werbung, die jetzt bei so Podcasts, die ich gerne mag, ist dann auch immer so mitten im Gespräch einfach so, puff, Werbung.
Genau, ja, dann ist man einfach mitten im Satz und dann kommt, ja, Betting in, ne, und ja, kaufen Sie die neuen, ja.
Ja.
Nee, das ist gut. Blöd. Aber du wolltest, glaube ich, noch etwas einführen. Andi, ich habe mich breitschlagen lassen.
Ach, es ist so schön, Thorsten. Also, nachdem es ja letzte Woche die sehr, 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 nee, letzte Woche ist falsch, in der letzten Ausgabe, die sehr, sehr erfolgreiche und vom Publikum gefeierte neue Rubrik Martins Pyro-Ecke gab, hat Martin sich entschlossen, mir diese Rubrik zu schenken. Ich darf jetzt also Andis Pyro-Ecke machen.
Er ist also in Rente gegangen, also Martins Pyro-Ecke. Man soll ja auf dem Höhepunkt abtreten. Und
da auf hat dem Martin Zenit seines Erfolges hat Martin gesagt, nee, komm Jungs, das war's für mich. Ich hab alles gesehen.
Auch wenn der Andi sich da nicht so auskennt wie ich, er hofft und glaubt, dass du da vielleicht ihn irgendwann einmal das Wasser reichen kannst
beim Thema. Ein hoffnungsvolles Nachwuchstalent bin ich in diesem Fall. Und ja, deswegen
mit einer das über eine gute Rückhand verfügt.
Kommt jetzt meine, unsere alle neue Lieblingsrubrik. Ja, dann machen wir das einfach ohne das Jingle. Also, wir haben gerade besprochen, das Jingle ist noch nicht fertig, weil dieses, ich bin etwas überrascht worden davon, dass ich jetzt diese Rubrik hier machen darf. Deswegen muss unsere Voice-Over-Stimme das erst noch einsprechen und damit Thorsten nicht in seinem wohlverdienten Urlaub noch mehr basteln muss als eh schon. Deswegen
machen wir das einfach jetzt an dieser Stelle, das Jingle. Willst du die Musik machen oder die Stimme?
Ich mach gerne die Stimme.
Okay.
Andis Pyro-Ecke. Ja, super Jingle, das ist echt schön geworden. Vielen Dank, Thorsten, dass du dir diese Mühe gemacht hast.
Das bleibt jetzt so, für immer.
Ich erzähle gerne etwas über die Pyro bzw. die Choreos, die da gestern passiert sind. Auf beiden Seiten haben sich die Fanlager wirklich Mühe gegeben. Vielleicht beginnen wir tatsächlich der Höflichkeit halber mit unseren Gästen. Die haben ein rot-weißes Fahnenmeer gestartet in ihrem Blog, hatten dann eine Blockfahne, die, ja, ich würde sagen, so dreieckig war, nach unten spitz zulief, auf der irgendwie sowas stand wie Lautern für immer oder immer lautere oder welche Sprache die auch immer sprechen in der Pfalz. Und dann wurde zum weiteren Verlaufe, neben dem Geschwenke der Fahnen, gab es dann noch eine wirklich hübsche Umrandung dieser großen Blockfahne mit ganz, ganz, ganz abgefahrene Farbe. So ein Orange-Rot hatten diese Pyrofackeln.
Ich möchte live, ja, sagen, dass ich just in diesem Moment auf unseren Social-Media-Kanälen vom User Robin2511 oder 2511, I don't know how you call yourself, Robin, die Nachricht bekomme, schönes Material für Andys Pyro-Ecke dabei gewesen gestern. Feuer-Emoji.
Wow.
So, ich wollte das nur, weil es wirklich just in diesem Moment, in dem wir es aufnehmen, dieser Kommentar verfasst wurde, wollte ich das nur gerade sagen.
Super, ich muss kurz den Robin anrufen, dass er das gut getimt hat. Ich hatte ihm das vorher gesagt und ihm die 5 Euro per PayPal dann zusenden. Gut, dass das so geklappt hat. Vielen Dank. kommen wir zur Fortuna Choreo. Die hat mir auch überaus gut gefallen. Sie erstreckte sich über den kompletten Unterrang der Südtribüne. Dort wurde ganz unten eine vorbereitete Geschichte hochgezogen mit 3 oder 4 Fanschals aufgemalt, die hochgehalten wurden von stilisierten Händen. Darüber gab es dann eine rot-weiße Fahnenmischung, also rote Fähnchen und weiße Fähnchen, die zusammen das F95 bildeten. Und dann wurden in diesen weißen Teilen, wo F95 stand, dann noch ein paar Blinker gezündet. Leider nicht ganz synchron, da muss ich Abzüge der B-Note geben. Das wurde etwas schlecht getimed. Das hätte noch schöner aussehen können, wenn die alle gleichzeitig gelaufen wären. Und dann gab es darüber ein Spruchband, auf dem stand, das ist Fortuna, das sind wir, mit einer Faust, die einen Schal hochreckte, auf dem steht immer und überall. Sehr gelungen, hat mir wirklich gut gefallen. Also eines solchen Samstagsabends 20:30 Spitzenspiels durchaus würdig. In der zweiten Halbzeit gab es dann noch, insbesondere nach den Toren, ein paar Rauchtöpfe und Fackeln. Was mir tatsächlich nicht so gut gefallen hat, ist die Tatsache, dass auch 2 Böller gezündet wurden. Der eine, den ersten konnte ich nicht so nachvollziehen, der zweite explodierte irgendwo relativ weit oben in der Luft, also ob das irgendwie eine Art Rakete war, die dann mit einem lauten Knall detonierte, weiß ich nicht genau. Auf lauterer Seite passierte dann nichts mehr in der zweiten Halbzeit. Interessanterweise gab es aber im Unterrang der Gegengrade 2 kleine Rauchtöpfe, die ich vermute, dass sie vielleicht ferngezündet wurden. Also das ist ja zurzeit en vogue, wenn man sich zurückerinnert, dass die beim Spiel Hannover gegen Braunschweig im letzten Jahr, ich meine die Braunschweiger bei den Hannoveranern, blauen und gelben Rauch im Block entzündet hatten, per Ferndiagnose. So gab es jetzt am Spieltag die Revanche der Hannoveraner dort, indem sie also beim Braunschweiger Auswärtsspiel wohl etwas ferngesteuert zündeten und gleichzeitig bei ihrem eigenen Heimspiel ein Transparent hochhielten, so sinngemäß, ja, Weltmeister im Fernzünden sind ja wohl wir. So, also die Reaktionen der umstehenden oder herumsitzenden Menschen bei diesen beiden kleinen Rauchtöpfen am Unterrang, das sah jetzt nicht so aus, als wäre das von denen gezündet worden. Aber gut, das wäre jetzt meine Zusammenfassung der pyrotechnischen
Wie viel China-Böller D gibst du für die Performance?
Achso, das stimmt.
Du hast noch keine Einheit geschaffen, du musst dir noch eine überlegen, oder? Da gibt es schon eine Einheit.
Ich hatte eigentlich Seen- und Rettungsfackeln.
Achso, na gut.
Ja, von mir gibt es heute 4 von 5 Seen- und Rettungsfackeln.
Na, das passt doch in einen gelungenen Abend bei der Fortuna. Und ich glaube, wenn wir von gelungen sprechen, dann sollten wir auch jetzt über die Partie sprechen oder, wie einige von euch es kennen, den
Gute Nacht.
Den Löwenzahn-Peter-Lustig-Moment abschalten. Ja, die Fortuna trat also gestern nach der Länderspielpause gegen den 1. FC Kaiserslautern an. Es kehrten einige Spieler, die zuletzt krank oder verletzt fehlten, in den Kader und in die Startelf zurück, namentlich Vincent Vermey in die Startelf, der Daniel Ginczek auf die Bank verbannte, wo er übrigens auch 90 Minuten blieb gestern. Und Marcel Sobotka nach, ich musste lesen, 9 Wochen Ausfallzeit, boah, Menschenskind, war erstmalig im Kader und wurde ja auch später dann zur Ergebnissicherung eingewechselt. Ansonsten musste Johannesson der Länderspielpause Tribut zollen. Da hatte Tunis schon auf der Pressekonferenz angedeutet, dass er ein bisschen unzufrieden, nicht unzufrieden war, aber den Eindruck hatte, dass Johannesson ein bisschen ausgelaugt von seinen Länderspielen mit Island zurückkam. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, unter der Woche mal in das Spiel Island gegen Luxemburg hineinzuschauen, wo ich kurz sah, wie Johannesson beinahe einen Elfmeter verschuldet hatte, der aber nicht gegeben wurde zum Glück. Sehr aufregend, finde ich immer schön, dass The Zone auch diese sehr, sehr bedeutsamen Qualifikationsspiele in voller Länge live zeigt. Und ja, und Autanaka kehrte in die Mannschaft zurück. Der hatte da doch für Furore gesorgt und innerhalb der Länderspielpause für Japan 2 Tore erzielt im Spiel gegen
Kanada,
ne? Genau. Und ja, kam wohl entsprechend mit breiter Brust zurück, die er endlich dann auch im Spiel bestätigen sollte. Ja, ansonsten, also Fortuna in derselben Formation wie immer. Tanaka eben, wie gesagt, im Prinzip 1:1 Tausch für Johannesson. Und natürlich kehrte Matthias Zimmermann auf seine angestammte Rechtsverteidigerposition zurück für Takashi Oshino. So viel, ich glaube, zur Startelf. Da war relativ klar, wie die Fortuna auftreten würde. Es war auch relativ klar, wie Lautern in ihrem 3-5-2 dagegenhalten würde, nämlich mit vor allem Umschaltspiel und kompakter Defensive, nicht mit unfassbar filigranen Passkombinationen. Lautern ist wirklich eins der schnörkellosesten Teams, die es so gibt in der Liga. Das meine ich jetzt aber auch gar nicht so extremst despektierlich, weil das machen sie relativ gut, wie wir dann ja auch in der ersten Halbzeit schmerzhaft erfahren müssen. Aber Kaiserslautern, das wussten wir vorher, als Dirk Schuster trainiertes Team, beherrscht vor allem auch die dunklen Künste des Fußballs sehr gut. Und spätestens nach dem ersten Tor traten die dann auch hervor, dass man also den Eindruck hatte, dass für die Lauterer die Schwerkraft ein bisschen anders wirkt als für alle anderen Menschen auf dem Planeten. Und das war relativ klar, wie Lautern hier versuchen würde zu punkten. Und fast hätte es ja auch geklappt.
Genau, die Fortuna hat eigentlich das in der ersten halben Stunde, obwohl wir wirklich schnell hinten liegen, war die Fortuna das Team, was Fußball gespielt hat. Ne? Also wir hatten den deutlich höheren Ballbesitz, wir hatten die deutlich besseren Passquoten. Wir waren nicht so zwingend, leider. Ne?
Weil, wieder einmal.
Wieder einmal, aber Kaiserslautern hat es natürlich auch gut gemacht. Das muss man dann auch anerkennen.
Was ich eben sagte, sie sind sehr schnörkellos. Wenn sie einmal umschalten, dann geht das über 2-3 Stationen. Da wird auch nicht noch ein unnötiger Haken geschlagen, sondern werden die Bälle nach vorne und in den Strafraum gebracht, wo halt mit vor allem Ragnar Achia halt ein Stürmer lauert, der damit auch was machen kann. Flanken sind auch definitiv ein großes, böse Zungen würden sogar sagen, das einzige Stil, Mittel, was Lautern zur Verfügung hat. Und das ist halt voll aufgegangen. Ne? Also das muss man einfach sagen. Bisher waren es ja meistens in den Heimspielen so, Fortuna hat überlegen, gerade was den Ballbesitz betrifft und die Passstaffetten betrifft, gespielt, aber stand meistens hinten kompakt. Also klar, gegen Hannover gab es dann mal so ein Tor, was sehr ärgerlich fiel. Aber da hatte man halt wirklich den Eindruck, Pleiten, Pech und Pannen, wenn die Lauterer dann mal zum Abschluss kamen. Wobei halt mindestens eins der Tore ja nicht mal ein Abschluss der Lauterer war.
Ja, ich glaube, wir können auch, so viel passiert nicht vor dem ersten Tor. Es gibt, es gibt einen Flugaufall von Jordi, der vorbeigeht, von May. Es gibt nach einer Ecke, köpft Jordi übers Tor. Also es gibt ein paar offensive Aktionen, Fortuna hat das eigentlich ansonsten im Griff und dann kommt die 21. Minute. Es gibt irgendwie so einen halben Befreiungsschlag an der Mittellinie, der am Strafraum vom Kaiserslauterner Spieler nach rechts auf Ritter abgeklatscht wird. Ritter schießt den Ball flach in den Strafraum hinein, auch wirklich eigentlich gar nicht so gut. Und Jordi klärt den Ball also souveräner raus auf Cholis, der dann, ja, ich habe bis jetzt.
Also er versucht einen Seitenwechsel, aber es wird fast zur Flanke in den Strafraum.
Genau, also ich weiß auch nicht, Tusche meinte bei Sky, ja, er wolle da vermutlich Appelkamp bedienen, der zentral vor dem Strafraum steht. Also es ist total, ja, es ist kein Befreiungsschlag nach vorne, es ist tatsächlich eine Flanke.
Eine Flanke an den Strafraum, also
an den Strafraum
nicht in den Strafraum. Ja, genau.
Ja, genau, aber an den Strafraumrand, da steht, wie heißt er, Tachi?
Ja, genau.
Der bedankt sich, nimmt den Ball, legt ihn sich so zwei, drei Schritte nach rechts vor, zieht ab. Der Ball wäre sonst wohin gegangen, aber leider
prallt er in den Rücken von
De Weijs. Abwehrkante De Weijs.
Der nichts dafür kann in der Szene.
Der überhaupt nichts dafür kann, der steht halt einfach nur da, bekommt ihn an den Rücken und dadurch geht der Ball halt ins lange Eck. Kastenmeier kann nur noch hinterher gucken.
War in die andere Ecke unterwegs. Ja, ja,
keine Chance. Also. Wir haben dann im direkten Gegenzug die Möglichkeit über Engelhardt, der über eine ganz schöne Kombination bedient wird. Klaus geht von außen, schiebt den Ball flach auf Vince Vermey in den Strafraum und der legt mit der Hacke auf den einlaufenden Engelhardt ab. Und ja, der Ball wird auch abgefälscht, aber leider halt nicht zu unseren Gunsten ins Tor, sondern zu unseren Ungunsten übers Tor. Und die
das fasste quasi die erste Halbzeit sehr gut zusammen.
Genau, und die Ecke, die nachfolgende Ecke bringt dann nichts ein.
Ja, vor allem dieser Fehlpass von Cholis, der halt das 1-0 klar eingeleitet hat, hat ein bisschen was ehrlicherweise mit Cholis gemacht. Der war komplett von der Rolle danach, dem ist überhaupt nichts mehr gelungen, sodass die Auswechslung zur Halbzeit, ja, die kam fast
erlösend. Die war folgerichtig, ja.
Richtig. Ich hoffe, weil ich den Eindruck habe bei Cholis, dass er ein relativ sensibler Spieler ist, dass es nicht nachhaltig was mit ihm gemacht hat, weil er natürlich schon wichtig ist. Aber ja, wie gesagt, da war er dann vollkommen von der Rolle und auch einfach nicht mehr zu gebrauchen, hatte auch keine Offensivoption, hat hinten die Bälle verloren. Das war überhaupt nicht sein Tag, spätestens mit dieser Szene.
Ja, aber da traue ich Daniel Thune und dem gesamten Trainerteam durchaus zu, dass der Spieler da jetzt nicht, positiv formuliert, dass der Spieler da wieder aufgebaut wird und dann.
Ja, versuchen werden sie es, aber wie gesagt, das ist meine Sorge, ja, dass er da jetzt, weil er auch zuletzt ja schon nicht mehr so stark war, nicht, dass er jetzt da richtig in ein Loch fällt. Hoffe ich natürlich nicht.
Ja.
Ja, dann, genau, wir versuchen im Prinzip es weiter, aber relativ naiv, laufen an, aber erspielen uns nicht wirklich Torchancen, nein, sondern im Gegenteil kommt es wieder zu einer Szene von der Strafraumecke. Man muss sagen, also es ging relativ viel über Lauterns rechte Seite, beziehungsweise unsere linke. Emma war defensiv heute nicht so ganz auf der Höhe. Er wird später zwar noch einen schönen Torschuss haben in der zweiten Halbzeit, aber ja, wie gesagt, defensiv war die Seite da auch mit Cholis und ihm durchaus verwundbar und so kam es dann in der 30. Minute zum 2-0, als dann der Ball von Tachi in die Mitte gespielt wird, wo ja im Prinzip, ich glaube, es ist Ritter auf Kastenmeier, also Kastenmeier im Prinzip die Flanke und Ritter abblocken möchte, damit der den Ball nicht ins Tor schieben kann. Der Ball geht aber zwischen den beiden irgendwie durch, ne, oder an beiden vorbei oder prallt von Ritter, von Kastenmeier in die Mitte.
Er prallt von Kastenmeier prallt er ab.
Ja. Und da ist Siebert, der den Ball leider nicht mehr kontrollieren kann. Sieht er auch nicht ganz glücklich bei aus. Also ganz frei von Schuld würde ich ihn da nicht nehmen. De Weijs steht auch so ein bisschen im Niemandsland bei der Hereingabe. Und ja, dann kullert der Ball von Siebert über die Linie. Engelhardt versucht ihn noch wieder rauszugrätschen, schießt dabei nochmal Siebert doppelt an. Der Ball war aber schon im Tor gewesen. Wie ich Pleitenpech und Pannen, wenn es nicht meine Mannschaft wäre, hätte ich laut gelacht über das Tor. So war der Frust sehr, sehr groß. Und er wurde noch größer.
Genau, weil Siebert ein zweites Mal etwas unglücklich im Mittelpunkt steht, finde ich.
Ja.
Es gibt einen langen Ball auf die linke Angriffsseite der Kaiserslauterner. Siebert gewinnt diesen Zweikampf auch und schafft es dann aber nicht, am Kaiserslauterner Spieler den Ball vorbei wegzuschlagen, um ihn zu klären. Also sagen wir auf Höhe irgendwie 8 Meter ungefähr an der Außenlinie kriegt er den Ball nicht weg, schießt den Kaiserslauterner Spieler an. Daraufhin kommt der Ball an die linke Strafraumgrenze, wo Marlon Ritter mit seiner einzigen passablen Aktion
ich mag ihn nicht. Ja, aber Ritter war in der ersten Halbzeit schon ein sehr entscheidender Spieler bei Lautern in der Offensive. Ja.
Er kann auf jeden Fall ein paar Schritte gehen, zieht quasi von halb links in den Strafraum rein, kann dann aus spitzem Winkel...
So spitz war der gar nicht. Das war halt schon einfach stark gehalten von Kastenmeier. Ne?
Ja, also er kann abschließen, Kastenmeier hält den Ball gut, aber natürlich nicht so kontrolliert, ne, weil der Ball halt, er macht sich halt breit, der Ball prallt von ihm ab und dann ist es halt Glück, dass der Ball ja durch 3 Fortuna-Spieler genau in diese Lücke reinkullert, in die Ritter dann quasi einfach weitergelaufen ist nach seinem Schuss, sodass er dann mit dem linken Fuß einfach ins leere Tor abschließen kann. Ja, und dann steht's 3-0.
Wie viel Glück kann eine Mannschaft haben? Also, das klingt jetzt vielleicht so despektierlich und nein, die Lauterer Mannschaft ist in ihrem Auftreten nicht sympathisch. Das ist halt dieser Union-Berlin-Fußball, dieser Sandhausen-Fußball aus wenig viel machen. Das ist auch legitim für Teams, die dunklen Künste mit viel Verzögerung, Fouls und Liegenbleiben braucht natürlich kein Mensch. Aber in dem Fall haben sie wirklich viel Glück gehabt. Das sieht man auch, wenn man sich die Halbzeitstatistiken anguckt. Lautern hatte zur Halbzeit eine Passquote von 59%. Das ist unterirdisch, wirklich unterirdisch.
Ja, aber Thorsten, das habe ich alles im Der Betze Brennt Forum nachgelesen. Das ist nur, weil die so einen geilen Offensivfußball mit ausschließlich vertikalen Bällen spielen.
Ja, oder mit Hail Mary Pässen, die einfach hoch auf Ache da vorne rausgepölt werden meistens und die natürlich bei einer guten Abwehrreihe wie unserer nicht ankommen. Das ist ein Problem. Unterirdische Passquote und auch... was den Ballbesitz betrifft, zur ersten Halbzeit waren das 70-30% zugunsten der Fortuna. Also bei aller Kritik, die sich die Fortuna da gefallen lassen muss, und man kam sich schon vor wie im falschen Film, und natürlich dürfen diese Tore nicht passieren, aber wir haben da halt kräftig mitgeholfen, das muss man einfach sagen. Jedes der 3 Gegentore war in seiner Form ein Geschenk und eben nicht durch... sagen wir, krasse spielerische Möglichkeiten herausgespielt. Das können wir übrigens dann später bei zum Beispiel Zimmermanns Tor genauso konstatieren auf unserer Seite. Ja. Da hat Lautern wirklich 3 Tore, ich will nicht sagen aus dem Nichts gemacht, aber eben 3 Tore geschossen, die sie eigentlich nicht schießen dürfen. Und im Prinzip wahrscheinlich das Glück für die gesamte Saison aufgebraucht, um es jetzt mal drastisch zu formulieren. Aber... da passiert erst ja nochmal was, ne?
Genau, es gibt eine sehr, sehr, sehr unschöne Situation dann in direkter Folge des 3-0. Ragnar Ache wird beim Jubel wohl, ich habe noch keine Bilder dazu gesehen, ich hatte jetzt heute Morgen leider keine Zeit mehr, das noch zu recherchieren.
Und wir wollen es auch kurz sagen, in den Fernsehzusammenfassungen spielte das tatsächlich überhaupt keine Rolle. Also bei Kaiserslautern scheint es eine große Rolle zu spielen, aber die Medien, die sagen wir mal überregionalen Medien, haben das Thema nicht ernsthaft aufgegriffen.
Genau, also Ache wird von einer wohl, von einer PET-Flasche, die angeblich halb voll war, am Kopf getroffen. So, also müssen wir uns überhaupt nicht drüber halten. Mega Assi-Aktion, gehört sich überhaupt nicht, wird uns auch sicherlich eine Menge Geld kosten. Es war jetzt mehrfach davon zu lesen, auch in der PK nach dem Spiel wurde es ja von Gianni Costa als Frage gestellt, dass man wohl in der Mixed Zone munkelte, Kaiserslautern plane, Einspruch gegen die Spielwertung einzulegen. Ich bin mal gespannt. Also ich habe mir das...
Also Dirk Schuster hat zwar gesagt, dass er darüber nichts wisse, aber er hat im Prinzip schon durchklingen lassen, dass seine Mannschaft dieses Spiel sportlich verloren hat und er hat das in keinster Form, und das muss man auch sagen, das ist, finde ich, auch dann absolut fair und gut von ihm, hat das zum Beispiel in keinster Form auf diese Unterbrechung geschoben. Übrigens anders, um den Bogen vielleicht hier dann gleich zu schließen, wie ich gehört habe, du hast es vielleicht gesehen, wie als Marlon Ritter, der da wohl auf Sky rumgeblökt hat, dass das lautern den kompletten Spielfluss gekostet habe und dass im Prinzip einzig und allein diese Wasserflasche schuld gewesen sei. Aber vielleicht haben wir es auch noch nicht deutlich gemacht, wie wirklich, also im Wortsinne asozial eine solche Aktion ist. Und ist einfach, was denken diese Leute, wozu das führen soll? Und das ist im Prinzip geht das in diese Richtung, auch was Leute denken, die Raketen aufs Spielfeld schießen oder sonst was. Hat da einer mal, da wurde natürlich offensichtlich, wird da nicht nachgedacht, mal für eine Sekunde, was, wenn da wirklich etwas Schlimmes passiert? Wenn da ein Mensch verletzt wird, nur weil du gerade wegen einem Fußballspiel frustriert bist. Das ist ja einfach
total bescheuert.
Also, und da auch bitte die Zivilcourage, ich würde auch versuchen, das umzusetzen, solche Leute sofort out zu callen und im Prinzip dingfest zu machen. So etwas geht einfach gar nicht, führt zu Schaden für Menschen und für den Verein Fortuna Düsseldorf. Und das hat nichts im Stadion zu verloren und auch solche Leute haben nichts im Stadion verloren. Also ganz klar.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Ja, ansonsten, also ich habe das Interview mit Ritter noch nicht sehen können, weil ich tatsächlich etwas knapp dran war heute Morgen. Ja, ich habe
mit heißer Nadel gestrickt natürlich.
Genau, mit heißer Nadel gestrickt. Mit dem Abpfiff des Spiels auf Sky bin ich hier runter in meinen Podcast-Keller, um damit die aufzunehmen und habe mir tatsächlich noch nicht die nach dem Spiel Interviews angesehen. Mhm. Aber zu Marlon Ritter und seinen Aktionen habe ich da gleich auch noch einen kleinen Exkurs. Ansonsten, Schuster ist bei der Besprechung mit dem Schiri dabei. Sind Schuster, Kastenmeier, Ache sind da mit dem Schiedsrichter in der Diskussion. Schuster hebt den Daumen, Ache sagt, er kann weiterspielen. Also wenn, man hätte vielleicht auch einfach sofort intervenieren müssen, sagen müssen, nein, ja, wir können jetzt hier auf gar keinen Fall mehr weiterspielen. Also lassen wir uns überraschen. Ich persönlich glaube nicht, dass da jetzt noch großartig was nachkommt.
Genau, für alle, die da dann auch noch stark spekulieren, es gibt ja auch die Tatsachenentscheidung des Schiedsrichters. Es ist ja nicht so, dass die Situation dem Schiedsrichter durchgegangen wäre und dass er es nicht mitbekommen hat, sondern es wurde von den Beteiligten vor Ort so entschieden und der Schiedsrichter, der ja die Spielleitung inne hat, hat ja auch entschieden, dass weitergespielt wird und so etwas hinterher zu kippen, da wird auch die FIFA hellhörig und findet das auch nicht gut. Ne? Also von daher würde ich behaupten, da es jetzt nicht um und man kennt das ja noch von früher, dass Sachen rausgekommen sind nach dem Spiel, die während des Spiels nicht bemerkt wurden. Das greift ja hier alles nicht. Das ist dann letztendlich auch die Tatsachenentscheidung. Und wenn du sagst, dass auch selbst Dirk Schuster da das okay gegeben hat, dann ist das in Ordnung. Ache konnte auch weiterspielen und wirkte auch nicht beeinträchtigt dadurch, hat sich dann aber, um das schon mal vorwegzugreifen, kurz vor der Halbzeit dann doch verletzt. Bei einem Kopfballduell landet er und knickt, glaube ich, ganz fies um.
Ja, es sieht nicht so schön aus tatsächlich.
Nee, wie umknippen halt die schön aussieht. Ne? Es sieht immer sehr unangenehm und schmerzhaft aus und muss dann auch gegen Terence Boyd zur Halbzeit oder kurz vor der Halbzeit, glaube ich, schon ausgewechselt werden. Der hat sich dann nochmal in der Halbzeit dann stark warm gelaufen. Aber wir überspringen, ich überspringe da was, aber es passt jetzt gerade zum Thema Ratner Archer.
Genau, weil vorher schießen erzählt. Wir natürlich den 1-3 Anschlusstreffer.
Und mit wir meinen wir Tanaka.
Genau, nicht wir beide, Thorsten, sondern Ao Tanaka. Mehr oder weniger im direkten Nachgang des Wiederanpfiffs nach dem 3-0 und dieser Behandlungs- und Diskussionspause.
Die Tune übrigens, das haben wir vielleicht nicht so stark eben rausgestellt, die Tune ja auch wirklich genutzt hat, schon um ein bisschen zu justieren, wie er dann später nach der Pressekonferenz oder in der Pressekonferenz ja auch gesagt hat, ne?
Genau, ja. Es ist der Anstoß, ne, der Mittelanstoß. Wir gehen nach vorne, tragen unseren Angriff vor und dann wird Felix Klaus vom Marlon Ritter einigermaßen dämlich an der Strafraumgrenze gefoult und den daraus resultierenden Strafstoß, wollte ich gerade sagen, Freistoß, schießt Felix Klaus, trifft den soeben noch verletzten Ragnar Ache. Der Ball pingpongt zu Shinta Appelkamp, der schießt drauf, trifft ebenfalls Ragnar Ache. Dann pingpongt der Ball weiter zu Ao Tanaka.
Nein.
Der schießt doch.
Der Ball prallt von Jamil Siebert ab, der auch, das ist der Witz, offiziell die Vorlage für dieses Tor kriegt.
Echt, oder? Ja. Hab ich das aber falsch gesehen?
Ja, das hast du falsch gesehen. Siebert wird angeschossen, also kann überhaupt nichts dafür. Der Ball prallt von ihm zu Tanaka und Tanaka vollstreckt relativ unsouverän auf den Torwart, aber der Ball prallt durch den Torwart durch ins Tor hinein und Siebert kriegt den Assist.
Ja. Ach, spannend. Das war mir auch neu. Das habe ich so gar nicht.
Ich wusste gestern, als ich es in der Zusammenfassung sah, im Stadion hatte ich es auch nicht so wahrgenommen, musste ich schon lachen. Und als ich dann heute sah, dass Siebert auch den Assist hatte, lachte ich erst recht. Aber es tut ihm gut, weil er doch bei zwei unserer Gegentore ja Aktien drin hatte. Aber,
ja, richtig.
Ja, bitteschön.
Ja. Ja, das hat der Fortuna durchaus dann ein bisschen Selbstvertrauen gegeben. Wir hatten ja auch im Stadion ganz kurz drüber gesprochen, das war so dieses, ja komm, das ist noch nicht vorbei hier, ne? Das ist jetzt Anschlusstreffer, wir haben noch eine Stunde Spielzeit.
Ich sage immer, eine zu frühe, zu hohe Führung ist immer gefährlich, weil der Gegner noch so viel Zeit hat. Ja, oder siehe die Fortuna in der Bundesliga zuletzt im Heimspiel gegen Hertha BSC.
Zum Beispiel, ja.
Da ist es zum Glück nur 3-3 ausgegangen nach 3-0-Führung, aber das kriegt halt, kann einfach eine wahnsinnige Eigendynamik kriegen und es war unfassbar wichtig, dass wir diesen Anschluss vor der Pause machen, weil dann gehst du in die Pause, in die Halbzeit rein und kannst sagen, das können wir aufholen. So, ne? Jetzt, und Lautern fängt an zu grübeln. Und wenn wir jetzt schnell ein zweites machen, dann ist hier alles drin. Und genau so kam's.
Genau, also es gibt 5 Minuten Nachspielzeit. Es gibt noch eine Schusssituation von Felix Klaus von halb rechts, den der Torwart aber dann souverän abwehren kann. Es gibt dann diese Verletzung von Ache, nachdem er da nach dem Kopfballduell doof gelandet ist. Wir spielen da weiter. Wurde dann auch von einigen als sehr unsportlich tituliert, wobei ich sage, naja, also so viel wie die Lauterer vorher auf dem Platz gelegen haben, schwerst verletzt und auf einmal dann doch wieder rennen konnten, kann ich schon nachvollziehen, dass man, wenn man gerade den Rückenwind mit dem 1-0 hat, mit dem 1-3 hat, dass man dann auch gerne nochmal weiter drücken möchte. Kastenmeier hat dann aber, glaube ich, sehr deutlich angezeigt, dass da medizinische Hilfe durchaus notwendig ist und deswegen gab es dann also auch die Verletzungsunterbrechung und dann gab es den Pausenpfiff.
Genau, und die Halbzeit hat Tune dann auch wirklich sehr sinnvoll genutzt. Chapeau an ihn. Daraufhin hat nämlich für die zweite Halbzeit die Fortuna umgestellt. Also zum einen hatte ich schon gesagt, Scholles wurde erlöst, so muss man es sagen. Und Johannesson kam für ihn. Und da kann man sich dann ja schon denken, also Johannesson, obwohl er uns irgendwann mal als Spieler für die linke Seite auch verkauft wurde, Johannesson spielt bei uns in der Zentrale und so kam es auch dann, denn die Fortuna spiegelte jetzt Lauterns System und stellte ihrerseits auf eine Art 3-5-2 um. Als zweiter Stürmer agierten wahlweise Klaus und Appelkamp, die sich tatsächlich auch so ein bisschen abwechselten, sogar auf der rechten Seite. Meistens spielte allerdings Appelkamp vorne drin. Als so eine, ja, nicht gleich auf Augenhöhe mit Vermeij, sondern so als leichte hängende Spitze, aber deutlich weiter vorne als auf der Zehnerposition, wenn man es mal so sieht. Und hinten spielten wir also fortan mit Dreierkette, mit Siebert in der Zentrale, links De Weijs und rechts Zimmermann und die Schienenspieler, wie man sie so nennt, links und rechts gaben eben Joa respektive Felix Klaus, sodass also Cholles Positionen bzw. die Außenbahnen nicht mehr doppelt waren und in der Zentrale dann eben Engelhardt und Johannesson und Tanaka agierten. Und das schlug voll ein, das schlug so gut ein, dass ich sage, ist das, gerade weil man ja zuletzt immer mal wieder die Frage im Raum hatte, wurde die Fortuna entschlüsselt? Also Tobias Schweinsteiger, der Trainer von Osnabrück, hat das ein bisschen zu offensiv propagiert. Offenkundig ist es auch leichter, uns zu entschlüsseln, als den SVW in Wiesbaden, wie das gestrige Ergebnis von Osnabrück zeigt. Dieser kleine Nadelstich ist, glaube ich, hoch verdient. Aber natürlich ist da eben schon die Frage, ob die Spielweise der Fortuna so ein Stück weit eben die Gegner sich darauf eingestellt haben. Und wenn wir eben jetzt das auch etwas stärker in unser Repertoire systematisch mit aufnehmen, also wir haben es vorher ja schon ein paar Mal gemacht, ich kann mich zuletzt erinnern, in Hamburg haben wir auch mal auf 3-5-2 kurz vor Schluss, glaube ich, umgestellt gehabt, vor der gelb-roten Karte. Nee, war es in Hamburg oder gegen Hannover, glaube ich. Ist auch egal. Ja, gegen Hannover, sorry. Auf jeden Fall, das freut mich, dass das so erfolgreich war. Und ich behaupte, um die Varianz zu erhöhen, ist es vielleicht auch eine veritable Möglichkeit, zukünftig immer mal wieder die Systeme auch so ein bisschen zu wechseln, um auch den Gegner ja nicht gleich klar zu machen, worauf er sich eigentlich einzustellen hat, raumtechnisch und so weiter. Auf jeden Fall, also das hat gut geklappt und ja, im Prinzip mit seiner einzig richtig guten Offensivaktion leitet Emma das Festival der zweiten Halbzeit, so möchte ich es einmal nennen, ein. Da gibt es den Vorgeschmack, er zieht, wie man es von ihm kennt, in seiner, ja, nennen wir es durchaus, naja, unnachahmlich ist es nicht, es ist schon nachahmlich, auch für andere gute Fußballer, aber in seiner, ich nenne es jetzt mal unnachahmlichen Art, zieht er nach innen, packt wieder einen seiner durchaus gefürchteten Schüsse, kann ich jetzt mal behaupten, aus, der allerdings leider nur an die Latte geht, statt ins Tor. Aber da wussten die Lauterer dann schon, dass sie sich jetzt warm anziehen können. Und als, gerade als sie die Jacken und Schals schon rausholen, um sie sich anzuziehen, halten sich die Spieler glücklicherweise nicht an unsere Anweisungen.
Ja, denn wir riefen, nicht schießen, Simbo, nicht schießen.
Das war wirklich mein Ausruf. Also man kann ja Spielern in der Körpersprache manchmal ansehen, dass jetzt gleich ein Schuss kommen wird. Und manchmal hat man das Gefühl, dass Spieler aus Positionen schießen, wo die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, dass ein Tor fällt. Und genau das war mein Gefühl in diesem Moment, dass ich sah in der Körpersprache, dass Matthias Zimmermann einen Fernschuss aus rund 20 Metern auspacken wollte. Und mein Gedanke war, das wird doch nie was. Und ich rief laut, nicht schießen!
Aber er schoss. Und ja, er traf Redondo am Rücken. Und das Ding geht in die lange Ecke. Der Torwart kann nichts tun. Gefühlt irgendwie genau wie das 1:0.
Und genauso glücklich, das muss man fairerweise sagen. Genauso glücklich,
genau. Also ich glaube, die...
War nicht schön herausgespielt, gar nichts.
Die eingespielte, der eingespielte Prozentwert, der XG-Wert war, glaube ich, 5% oder sowas. Also genau, wirklich, ja, eigentlich absurd ist von da zu versuchen. Aber gut, Simbo hat er gut gemacht.
Also so glücklich, wie die ersten zwei Tore der Lauterer zustande gekommen sind, so muss man dann auch fairerweise sagen, sind unsere ersten zwei Tore... Das erste Ping-Pong-Billard, wie auch immer, das zweite ebenso abgefälscht zustande gekommen. In unserem Fall sind sie aber das Resultat einer wirklich bemühten Mannschaft, die, und das wollte ich eben eigentlich schon sagen, und das kann man auch positiv herausstellen, sich nie hat beirren lassen. Also Fortuna war nie geschockt. Also Cholles hatte mit seinen Nerven zu kämpfen, hatte ich den Eindruck. Aber der Rest der Mannschaft hat einfach immer weitergemacht. Ne? Die Olli-Kern-Prognose. Immer weiter, weiter, weiter. Das fand ich sehr positiv und das ist nicht das erste Mal diese Saison, das war zum Beispiel auch im Karlsruhe-Spiel schon so, ne, dass diese Rückstände uns nicht umwerfen und das ist jetzt nicht das erste Spiel, was wir gedreht haben, das ist eine Eigenschaft, die Fortuna diese Saison verstärkt anführt. Ich kann mich an die letzten Jahre erinnern, dass es immer wieder Thema war, dass Fortuna, wenn sie einmal einen Rückstand lagen, maximal noch unentschieden rausholt, ne, aber ja, dass wir in der Lage sind, solche Spiele zu drehen und 0:3 drehst du wirklich nicht alle Tage und einfach unbeirrt, auch im Glauben an die eigene Stärke weiterzuspielen, das war heute oder gestern, es vermischt alles, wenn man durch die Nacht nochmal 3 Stunden
fährt. Wenn man so Polyglott wie Thorsten, ja. International Man of Mystery.
Exactly. Das war natürlich, also wieder einmal mental wirklich herausragend und hat vollkommen zu Recht, dass Daniel Thune auch auf der PK sagte, er sei da begeistert von der Mentalität seiner Mannschaft. Da schließe ich mich gerne an.
Es folgt in der 57. Minute der wirklich schönste Spielzug dieses Spiels, dieses Tages.
Top, top, top Spiel. Tor, meine ich. Also wirklich genau. Toll.
Zimbo gibt den Ball nach außen auf Klaus, der spielt ja, also es ist auch ein schönes Direktspiel, ne? Der spielt
alles den Ball direkt. Auf zack, zack,
Tanaka,
zack.
Läuft direkt ein, sozusagen weiter nach vorne. Tanaka spielt den Ball vertikal auf Schinter, der lässt den Ball nach außen auf Zimbo gehen, der klatscht den Ball mit einem
Was für ein wunderbarer Pass.
Dieser Pass ist ein Gemälde.
Ist ein Stück Sahnetorte, wie ihr es selten gegessen habt. Also leicht um den Spieler herum, genau in den Lauf von Klaus. Ja, und der, auch der nimmt nicht noch an, alles direkt gespielt, sondern schiebt den Ball direkt in die lange Ecke. Die lautere Abwehr sieht einfach nur zu und dem Geiste haben sie auch applaudiert.
Genau, also damit steht es 3-3.
Und da haben wir dann auch gezeigt, wo spielerisch hier der Hammer hängt und welches Team hier die spielerische Stärke auf dem Feld hat. Weil solche Aktionen haben die Lautere halt nicht dabei gehabt, das muss man dann auch sagen. Ja, 3-3.
Die Stimmung war schon ganz gut dann.
Man kann sich, glaube ich, die emotionale Situation auch bei uns vorstellen. Ich habe mich persönlich sehr, sehr stark und erfolgreich bemüht, nicht zu Richtung lauterer Fans zu provozieren. Ich dachte mir, nein, das Karma darf sich nicht wieder umdrehen. Nur freuen, keine Häme. Die Häme kommt hier, jetzt wo das Spiel vorbei ist. Aber ich habe mich natürlich auch sehr darüber gefreut, gerade weil die Leute uns da echt auf die Nerven gegangen sind, dass sie ihren verdienten Lohn bekommen haben.
Genau, denn nur weitere 6 Minuten später drehen wir das Spiel komplett, um es mal zu spoilern.
Ja.
Es gibt einen Konter über Johannesson, der den Ball an Schinter gibt und in dem Moment läuft Engelhardt eigentlich so auf halbrechter Position sehr, sehr frei. Schinter sieht das nicht oder möchte das nicht spielen, ich weiß es nicht genau, bricht also ab, wo ich dann schon dachte, oh nö, jetzt, das war doch so eine schöne Situation, legt den Ball zurück auf Jordi de Weijs, ja, und der wird halt nicht angegriffen und dann macht er einfach mal so 30 Meter gut mit Ball, spielt den Ball wirklich mit einer richtig guten Härte vertikal auf Vince Vermey. Der steht mit dem Rücken zum Tor, lässt den Ball sofort wieder prallen auf Tanaka. Ja, und Tanaka macht das, was er offenbar doch kann.
Und was wir so noch nie von ihm gesehen haben, das muss man wirklich sagen. Also ein satter Schuss, also ein richtig krasser Schuss. Bisher hatte ich ihn immer auf dem Schirm als nicht unbedingt schussgewaltig. Aber das war ein Strahl.
Ja, der kriegt den Ball, also wirklich, ne, der kommt satt zu Vermey, der lässt ihn gut klatschen. Tanaka legt ihn sich auch wieder so ein, zwei Schritte zur rechten Seite, um die Lücke zu finden.
Vollspann. Und dann kommt der Flachschuss links unten.
Vollspann links neben dem Pfosten. Ich habe auch erst gedacht, es sei ein Flachschuss, aber der geht so halb hoch tatsächlich.
Ja, also er prallt nochmal leicht vom Boden ab, aber er bleibt immer in so einer flachen
Flugbahn. Ja, aber wirklich ein tolles Tor. Und ja, dann drehen alle durch, inklusive meiner Tochter, die neben mir saß und auch gar nicht so richtig wusste, was hier passiert. Sie ist ein bisschen lärmempfindlich, hielt sich dann die Ohren zu, freute sich aber total. Und
sie hat nicht geweint dieses Mal. Es gab schon mal ein Spiel in der Vergangenheit, da war der Jubel doch ein bisschen zu viel für sie.
Genau, dabei war der Jubel diesmal noch viel doller, aber so werden die Kinder auch groß. Ich jubelte mit mir wildfremden Menschen, schrien wir uns an, wie gut das alles ist. Also tatsächlich, das habe ich so selten erlebt.
Ja, also das war und ist und wird sicherlich auch als ein legendäres Spiel eingehen. Man hat ja schon zur Halbzeit oder zumindest nach dem 0-3 gedacht, das ist hier alles wieder typisch Fortuna. Man hat mal die Riesenchance, alle Augen auf einen gerichtet. Man kann vielleicht auch, natürlich, es waren ja viele Leute auch im Stadion, die sonst eher selten dort zu finden sind. Man kann also vielleicht auch neue Leute mal für Fortuna begeistern und dann scheinbar
tabellarisch auch nicht ganz uninteressant,
ja, ist. Scheinbar versagt man dann auf ganzer Linie und ich habe auch schon zu Leuten gesagt, ja, so kenne ich die Fortuna. Das ist immer, wenn du gerade denkst, du machst einen Schritt vor, machst du auch wieder zwei zurück. Und dass wir das dann so noch gedreht haben und ich glaube, auch mit Blick auf die Zeit, der Rest ist schnell erzählt und die Konterchancen, Nimic kommt später noch und hat ein paar gute Situationen, aber so die ganz krassen Dinge, außer einem Schuss von Engelhardt an den Pfosten dann noch, kommen da nicht mehr bei raus und Lautern fällt einfach nicht mehr sehr viel ein, außer ein paar Flanken, bei denen wir aber die Spieler in der Mitte beim Köpfen eigentlich immer so stören, dass sie maximal einen harmlosen Ball auf Kastenmeier, die dieser fangen kann, bringt. Mehr ist da dann nicht mehr zumindest sportlich auf dem Platz passiert. Und dass die Fortuna das geschafft hat vor dieser Kulisse mit diesem Blick auf sie und dann sicherlich dem Zweitligaspiel des Wochenendes auch vom Unterhaltungswert her, das ist ein tolles Gefühl. Das muss man einfach sagen. Darum sind wir, glaube ich, alle gerade schockverliebt, wie es modern so heißt, und ein bisschen euphorisiert. Ich bitte, das nachzusehen.
Ja, es gibt noch eine Situation von eben jenem Marlon Ritter, den ich so sehr mag. Der wird ausgewechselt und hängt sich dann irgendwie mit beiden Händen wie so ein Affe an die Auswechselbank und schwingt und tritt dann volle Pulle zweimal gegen die Rückenlehne dieser Auswechselbank. Ich frage mich ganz ernsthaft, wieso so etwas nicht mit einer gelben Karte geahndet wird. Wenn du eine Flasche wegkickst oder eine Flasche wirfst als Trainer oder sowas, ne, gibt sofort gelb, und der macht da so eine Vollidiotenaktion. Also ganz ehrlich, man kann sich ja über alles ärgern, ne? Aber was für, also mir, ich könnte schon wieder Worte sagen, die ich hier nicht in der Öffentlichkeit sagen möchte.
Mit dem Sieg im Hintergrund sehe ich es halt.
Sind wir da milde gestimmt.
Ja, ich sag mal so, was kümmert's die Eiche, wenn sich die Sau an ihr reibt?
Ich hoffe wenigstens, falls der Sitz kaputt sein sollte, dass er das von seinem Taschengeld bezahlen muss.
Ja, genau. Ja, also wirklich ein legendäres Spiel, was die 52.000 Leute da im Stadion gesehen haben. Und ich hoffe auch, dass sich das vielleicht ein bisschen positiv auf die Zuschauerzahlen in den nächsten Wochen und Monaten auswirken wird. Der erste Lackmustest ist, denke ich, das nächste Heimspiel gegen Wien-Wiesbaden, freitags um 18.30 Uhr.
Wenn das nicht ausverkauft ist, dann weiß ich auch nicht.
dann sieht man ja mal wieder, wie nötig die Fortuna es hatte. Naja, also auf jeden Fall eine tolle Nummer. Legendäre Spiele war anfangs das Stichwort, und dieses Spiel gehört sicherlich auch in diese Reihe. Aber neben diesem Spiel gab es in unserer Stadionbesuchskarriere noch ein paar andere, ja, legendäre Fortuna-Spiele, die wir besucht haben. Und so möchten wir jetzt in Folge 11 zum ersten Mal seit Folge 1 wieder eine Top 5 präsentieren. Die Top 5 legendäre Fortuna-Spiele, die Andi und ich im Stadion besucht haben.
Ja, und
haben wir eigentlich einen Jingle für...
Ich glaube, wir haben einen Jingle, ne? Ja, ich glaube.
Dann läuft das jetzt an dieser Stelle.
Ja.
Die Top 5.
Danke für dieses schöne Jingle.
Ja.
Ich beginne einfach mal.
Wie immer von hinten, hoffentlich, bitte.
Selbstverständlich, ich weiß. Nein, lassen wir das. Wir beginnen mit Rang 5. Ich habe mir während unserer Aufnahme jetzt viele Gedanken gemacht und bin da bei Rang 5 gelandet. Bei einem Spiel gegen den, ich meine, es war der VfR Neuss.
Ja.
Im Niederrhein-Pokal, frag mich nicht welche Runde, frag mich nicht welches Jahr, Mirko Bitzer stand im Tor, das kann ich dir noch sagen.
Dann müssen es die frühen 2000er ja gewesen sein, in der dritten Liga.
Und
oder 99, ich glaube 99, 2000 die Saison, das kommt sehr gut hin.
Und wir spielten also
Niederrhein-Pokalspiel
beim VfR Neuss, und es war irgendwie so für 18 Uhr angesetzt, weil natürlich alle gedacht haben, die große Fortuna wird sicherlich den kleinen VfR Neuss ordentlich vom Platz fegen und dann ist alles gut. War dann leider nicht so, und wie das dann abends so passiert, es wird irgendwann dunkel, und wie das manchmal auf so kleineren Sportanlagen ist, da ist dann kein Flutlicht gewesen zu dem Zeitpunkt, und es ging dann nach der Verlängerung ins Elfmeterschießen, und es gab immer noch kein Flutlicht, und deswegen, damit die Leute alle was sehen können, standen auf einmal irgendwie, sag mal, nicht alle, aber wahrscheinlich die meisten Zuschauer rund um den 16-Meter-Raum und guckten von dort aus das entscheidende Elfmeterschießen von der Fortuna, welches sie dann gewann. Und ich meine, mich erinnern zu können, dass ich hörte, wie jemand tuschelte: Wenn du den reinmachst, hauen wir dich kaputt.
wie sich das dann eben gebührt, dass wir leichten Einfluss als Zuschauer auf das Spiel genommen haben.
Also das wäre meine Nummer 5.
Ja, direkt hinter der Brücke da irgendwie auf dem Platz vom VfR 9. Yeah, also direkt, genau, wenn man hinter über den Rhein gefahren ist, war das damals.
Am Rheinparkcenter
irgendwo. Genau. Ja, ich habe ein anderes Spiel gewählt und da warst du auch dabei. Es gab da zweimal diese Partie, zweimal ist die gleich relativ legendär gelaufen. Ich habe mich dann für das bessere Ergebnis entschieden. Und zwar fand das Spiel statt am Karnevalssamstag und gar nicht weit weg von hier in der Arena auf Schalke in Bundesliga-Saison 08-09 gewann die Fortuna dem Gründungsjahr des FC Schalke entsprechend 0-4 auf Schalke. Zwei Tore eines jungen, ausgeliehenen Spielers namens David Kownacki, der noch eine Geschichte bei der Fortuna haben sollte. Ich glaube, die anderen Tore, Benito Raman macht noch eins.
Hennings spitzelt so einen, lupft den so aus ganz kurzer Distanz über ein Torwart drüber oder sowas.
Ja, Hennings hat natürlich seinen eigenen Schalke-Auftritt noch ein Jahr später beim 3-3, wo er einen Hattrick schafft. Auch ein legendäres Spiel, aber es hat es nicht in die Top 5 geschafft. Aber dieses 4-0 auf Schalke, was auch das Anfang von Ende von Tedesco auf Schalke einläutete. Nach dem Spiel musste auch, glaube ich, der Kapitän von Schalke, wer war das? Stambouli oder so. Er musste seine Binde an die Ultras abtreten. Also da war richtig Drama auf Schalke nach dem Spiel. Und das ist natürlich als Gastfan, wenn du so einen Brand stiften kannst, ist das immer ein schönes Gefühl. Und wenn es dann auch noch so ein Team ist aus der näheren Umgebung, wo die Rivalität vielleicht dann auch durchaus gegeben ist, dann umso schöner. Das war mein Platz 4. Ja,
auf Platz 4 habe ich zwei Spiele vom Prinzip her, beide gegen den gleichen Gegner, so ähnlich wie bei dir. Ich habe dort nämlich zwei Spiele gegen den FC Bayern. Zum einen natürlich das großartige 3-3 auswärts bei den Bayern, wo Dudi Luke Bacchio groß auftrumpfte und wir auch vor Ort waren und sehr viel Freude daran hatten.
Das ist tatsächlich mein Platz 2. Oder?
Ah, Platz okay. Zwei. Und dann habe ich noch quasi parallel dazu, es gab ein Pokalspiel Ende der 90er Jahre gegen den FC Bayern, welches wir, meine ich, 2-0 gewonnen 3-1 haben.
3-1 und 3-1, es war Tordifferenz 95, zählt natürlich. Also Mitte der 90er Jahre.
Ja, also du siehst, ich hatte während der Podcast-Aufnahme keine Chance, das inhaltlich tiefer zu recherchieren und mein Fußballgedächtnis ist einfach nicht so gut wie deines. Ich weiß gar nicht, ob du da damals im Stadion warst.
Nein. Ich nicht, denn das war tatsächlich die Zeit, wo meine Liebe zur Fortuna begann und das Spiel habe ich am Fernseher gesehen und ich kann mich an den damaligen Experten im ZDF, Kalli Feldkamp, erinnern, wie er zur Halbzeit sagte, ja, da kommt der FC Bayern auf jeden Fall noch zurück, die Fortuna hat nicht die Qualität, um das über die Zeit zu bringen, das wird der FC Bayern hier noch gewinnen. Ja. So viel zum Experten, Kalli Feldkamp.
Ich bin damals quasi wirklich zum Anpfiff im Stadion gewesen, weil es war Mittwochabend das Spiel, das weiß ich noch, und mittwochsabends hatten wir immer Probe des Jugendsinfonieorchesters, in dem ich damals Posaune spielte, und ich wurde am Humboldt-Gymnasium in Düsseldorf, wo die Proben stattfanden, von meinem Vater mit dem Auto abgeholt und dann zum damaligen Rheinstadion gefahren, um pünktlich beim Spiel sein zu können. Also da nochmal vielen Dank an meinen Vater, der da auch in der Vergangenheit das eine oder andere auf sich genommen hat, um meine Fortuna-Liebe laufen zu halten.
Große Stunde von One-Hit-Wonder Ben Manga, ne? Seinen großen Auftritt nicht nur bei Fortuna, sondern man muss sagen, im Profifußball als Spieler dann hatte, wurde ja dann noch bekannt als Chefscout bei Eintracht Frankfurt und sportlicher Leiter in der, vergessen bei welchem englischen Verein, wo er nämlich jetzt gerade auch entlassen wurde. Und, ne, da ist ein interessanter Mann auf dem Markt, aber ich glaube, wir haben keine Position für den gerade frei. Warum ich das 3-3 in München natürlich auch höher eingestuft habe als du es, weil ich nicht nur, also auch natürlich begeistert war von, und es war auch eine Aufholjagd, zumindest ein 3-0, was die Fortuna hatte, auf ein 3-3. Also bis zum Spiel gestern war das die größte Aufholjagd, die ich von Fortuna live im Stadion persönlich gesehen hatte. Aber es gab noch einen anderen Fakt. Ich persönlich mache keine Sportwetten. Also das reizt mich jetzt nicht, außer mit Freunden vielleicht mal so ein bisschen zu tippen. Aber bei professionellen Anbietern spiele ich praktisch nie. Jetzt war es aber so, als die Fortuna da, und das war ja unsere erste Bundesliga-Saison nach dem Aufstieg, in München spielte, dass die Quoten auf einen Düsseldorfer Sieg und auf einen Düsseldorfer Unentschieden in München unverschämt hoch waren. Also eine Quote von 30 auf Düsseldorfer Sieg und eine Quote von 15 auf ein Unentschieden, dass ich bei einem der zahlreichen Anbieter, ich weiß nicht mehr welchen, es gibt ja immer diese Startangebote, wo man mal ein, zwei Tipps einfach für umsonst raushauen darf, und da habe ich mir gedacht, ja, das machen wir jetzt einfach mal zum Spaß. Ich melde mich einfach mal an und nutze eins dieser Gratisangebote, und ich setze dann entsprechend, ich glaube, man hat 20 Euro geschenkt bekommen, und ich habe 10 Euro auf Sieg der Fortuna gesetzt, was ja also einen Gewinn von 300 Euro mit sich gebracht hätte, und 10 Euro auf Unentschieden, was einen Gewinn von 150 Euro mit sich gebracht hat durch das Spiel. Und das war natürlich noch das Sahnehäubchen an diesem Tag, dass ich mit diesem Unentschieden auch noch 150 Euro beim Sportwetten gewonnen habe, wobei ich halt in meinem Leben wirklich, ich glaube, 2 oder 3 Mal überhaupt eine Sportwette abgegeben habe.
Ja, und ich weiß noch, wir waren danach noch in München Burger essen. Vielen Dank nochmal für die Einladung, das war sehr nett.
Ja, ne? So gehört sich das. Ja, dann mache ich mal mein drittes Spiel und mein viertes Spiel. Das hatten wir ja noch gar nicht, weil das war ja schon mein Platz 2. Mhm. Und mein viertes Spiel hat kein spektakuläres Ergebnis, aber es ist eines der emotionalsten Spiele, bei dem ich jemals war. Und ich glaube, das werden viele Fortunen bestätigen. Und so viele waren es gar nicht, die bei diesem Spiel im Stadion waren. Du warst aber auch dabei. Und mit uns, vielleicht klingelt es dann bei dir, unser guter Freund Tobi, der uns möglicherweise ja auch nächste Woche in Braunschweig begleiten wird.
Ich habe eine Idee, Thorsten.
Sowie eine Person, die sich René nennt, und eine Person, die wir liebevoll Krüppel genannt haben. So, und bevor jetzt die Alarmglocken bei euch angehen, das war ein lustiger Spitzname, weil die Person namens Andi natürlich überhaupt keine Behinderung oder irgendwas nach sich getragen hatte, aber sagen wir mal, er war angeschlagen an diesem Tag körperlich, weshalb wir ihn so genannt haben. Also schöne Grüße an René und den Krüppel. Es war die Partie in der dritten Liga am vorletzten Spieltag der Saison 08-09.
Ja.
Und zwar beim VfR Aalen.
Mit 2 A.
Mit 2 A auf der Ostalb in der Nähe von Heidenheim gelegen tatsächlich, ja. Also richtig weit weg. Und es war die Phase, also es war das Spiel vor dem legendären, bis heute glaube ich, Drittligaspiel mit dem höchsten Zuschauerbesuch.
Gegen
Werder Bremen 2 mit dem Aufstiegstor von Marco Christ. Es war das Spiel, was uns in Position gebracht hat für dieses Spiel. Denn die Spiele passierten damals schon in der dritten Liga zeitgleich. Die Spielvereinigung Unterhaching, zu der wir ja auch in Kürze dann mal in den nächsten Wochen kommen werden, war einer der größten Konkurrenten neben Paderborn und Union Berlin damals. Und Unterhaching stand immer vor uns in der Rückrunde in der Tabelle, patzte aber an diesem Tag. Und bei der Fortuna stand es in Aalen 1-1, und es war ein Sieg gebraucht, um am letzten Spieltag eben alles in der eigenen Hand zu haben. Und ich weiß noch, dass die Fortuna, also Dennis Kader, einwechselte. Das wird vielleicht, dieser Spieler wird hat jetzt hier keine größere Geschichte
bei uns aber ein geflügeltes Wort mittlerweile.
Genau, weil unser Freund Tobi eben auch sagte, boah, und jetzt wechselt er noch quasi Kader ein, ja, der wird helfen. Ja, und dieser Dennis Kader machte natürlich das entscheidende 2-1 in diesem Spiel. Fortuna gewann, hatte die bessere Ausgangsposition am letzten Spieltag, und der Rest ist Geschichte. Und es war ein Jubel im Stadion. Ich habe selten so gejubelt wie bei diesem 2-1-Tor, und es wurde auch der Platz gestürmt. Damals war das ja noch in Ordnung. Ohne dass jemand zu Schaden gekommen ist, vor Freude, und es wurde schon gemeinsam gefeiert. Das war ein legendäres Spiel, nicht wegen vielleicht dem sportlichen Geschehen, also das hat es ausgelöst, sondern wegen der Emotionalität. Ich kann mich an wenig Spiele erinnern, die emotionaler für mich waren.
Ja, das habe ich auch noch wirklich in guter Erinnerung, dieses Spiel. Platz 3, machen wir es kurz, ist unser gestriges Spiel tatsächlich. Habe ich jetzt mal auf Platz 3 gerankt. Mhm. Das 4-3 gegen Kaiserslautern. Ja,
ich hab's, haben wir, glaube ich, jetzt mal draußen gelassen. Erstmal, also es ist ein guter Kandidat auch für die Top 5, würde ich dir zustimmen. Aber das muss ich für mich noch etwas setzen, ne? Noch so ein bisschen legen. Vielleicht auch manchmal die Legen, also manchmal ist ja auch, wie jetzt bei diesem Spiel in Aalen, der Kontext im Rahmen der Saison, ne, in dem es dann so ein bisschen kommt. Was dieses Spiel bedeutet, das wissen wir ja heute noch nicht. Ob das vielleicht jetzt auch noch mal einen richtigen Schub gibt, was ja durchaus möglich ist.
Oder ob es total egal ist und verpufft nächste Woche schon. Exakt. Man weiß es nicht. Aber ich habe es mal auf die 3 gesetzt und bin gespannt, was du da hast.
Da habe ich ein Spiel, was du, glaube ich, weiter oben jetzt hast, aber das haben wir ja bei meinem Bayern-Spiel auch schon. Es ist das Relegationsrückspiel gegen Hertha BSC Berlin. Das 2-2. Platzstürme mit einem 1-0-Führungstor von Beister in der ersten Minute. Erneut unserem Freund Tobi, wie er auf dem kleinen Mäuerchen tanzt bei diesem Tor. aber auch dem Schrecken natürlich, wie wir oben in unserer Loge des kleinen Mannes sitzen. Ich habe sie letzte Woche schon mal beschrieben, unsere Plätze im Stadion. Und das Grauen unten sehen, weil wir ja natürlich auch wissen, das Spiel ist noch nicht vorbei. Und auch die Durchsagen ja verstehen können. Und wir uns da oben fragen, oh nein, wie kriegen wir diese Leute jetzt wieder da vom Feld? Also die Bandbreite der Emotionen in diesem Spiel, aber auch was da passierte. Es wird ja gerne unter den Tisch gekehrt, wie sehr sich auch Herthas Fans in diesem Spiel daneben benommen haben. Da wurde viel Pyro in den Innenraum geworfen, etc. Ja, ich weiß auch noch, weil es ja dann diese ganzen Verzögerungen gab und so. Und wir haben sehr viel Bier getrunken an diesem Tag. Es ging schließlich um den Aufstieg und ich musste ständig auf Toilette. Und ach ja, es war wirklich ein sehr legendäres Spiel und sogar legendär für den deutschen Fußball, das muss man ja dann doch sagen. Und es wurde, ohne jetzt um die ganz große Geschichte des ganzen Spiels aufzukochen, es wurde natürlich hinterher so viel heißer gemacht, als es wirklich war, ne?
Ja, aber aufgrund genau dieser Wirkmächtigkeit, die es da im Nachhinein auch gab und Johannes B. Kerner, der handelsübliche Kinder im Studio anzündete mit Pyrofackeln und sowas. Deswegen ist das Ding tatsächlich bei mir auf Platz 1 gelandet.
Okay. Ja, bei mir nur auf Platz 3, weil halt eben auch am Ende mitschwebte, oh, da kommt noch was. Das Gefühl hatte ich leider auch nach dem Spiel.
Ja, klar.
Mehr als jetzt zum Beispiel nach dem gestrigen, ne?
Ja.
Und Platz 2 hatte ich ja bei mir schon gesagt.
Genau, Platz 2 hast du schon gesagt. Da ist jetzt bei mir ein Spiel gegen den kommenden Gegner, nämlich gegen Eintracht Braunschweig.
Auch. Und das ist mein Platz 1.
Das ist dein Platz 1. Es war natürlich klar, dass das sich sehr weit oben einsortieren würde. Und zwar unser damaliges 5-5 bei Eintracht Braunschweig. Ja, was soll ich dazu sagen? Also es gab, glaube ich, noch zwei gehalten.
Wie viele 5-5 gab es im deutschen Fußball bereits? Ich war in den ersten 3 Profiligen, ich weiß
es nicht. Ja, so wahnsinnig viele nicht.
Und Michael Melker, unser damaliger Torwart, hat, wie du sagtest, auch noch 2 Elfmeter gehalten. Und es war sowas von offener Schlagauftausch. Mit offenem Visier geführtes Spiel. Ich weiß, alle haben getroffen. Chris, Lamberts und so weiter. Ich glaube, Chris macht das 5-4 kurz vor Schluss und wir kriegen noch dieses 5-5. Es ist dieselbe Saison wie beim 1-2 in Aalen. Allerdings 4-5 Spiele vorher, so in den letzten Wochen. Und es hieß eigentlich, Fortuna müsse in Braunschweig gewinnen, um den Anschluss an Unterhaching und so weiter nicht zu verlieren. Und es war im Prinzip, haben alle nach diesem Spiel gedacht, das war's, der Aufstieg ist vorbei, wir haben nicht gewonnen, wir haben dieses 5-5 noch kassiert. Natürlich in einem absoluten Spektakel, von dem es übrigens bis heute keine umfangreichen, es gibt eine Zusammenfassung bei YouTube, aber ich glaube, die ist nicht vollständig und die gibt nicht so richtig wieder, was das für ein Fußballspiel war. Es wird schwer übertroffen werden, aber für mich ist es mein legendärstes Fußballspiel, das ich jemals im Stadion sehen durfte. Und was da hinterher kam, ist dann eben auch Geschichte, dass es alles noch zu einem Happy End führte. Nicht an diesem Abend, aber am Ende dieser Saison macht es umso schöner.
Es gab bei der RP Online eine lustige Bildstrecke, auf der wir zwei ziemlich gut zu sehen waren und wo man an unserer uns so ein bisschen ablesen konnte, wie es denn so gelaufen ist. Also ich weiß, dass ich wahnsinnig am Supporten war und du
wie immer nicht.
Wie immer nicht und irgendwie ängstlich aus der Wäsche
Ja, so. das klingt nach mir. Dass ich in so einem Spiel auf jeden Fall am Ende schwitzend und Fingernägel kauend sitze und oh Gott, bloß nicht, bitte geht vorbei und ja. So saß ich auch gestern beim 4:3 da. Ich die ganze Zeit mit mir dann auch gehadert, bitte geht so zu Ende, bitte nicht noch ein 4:4, bitte nicht. Und
na, das konnte ich ja gestern nicht so gut sehen, weil ich ja hinter dir saß.
Ich habe echt geschwitzt.
Mit Kind also, da war, aber ja.
Genau, aber Braunschweig ist doch wirklich eine bessere Überleitung können wir nicht haben, um das Ding hier rund zu machen und auf unseren nächsten Gegner zu blicken. Andi, wann fahren wir denn los nach Braunschweig am Freitag? Sag mal.
Also ich werde gucken, dass ich so gegen 18.15 Uhr auf der Couch den Fernseher anschalte, um dann pünktlich virtuell vor Ort zu sein. Okay. Wie machst du das?
Das ist ganz interessant. Also ich habe ja schon erzählt, ich fahre extra Donnerstag, obwohl wir theoretisch bis Freitag hier bleiben könnten, in unserem Häuschen fahre ich zurück, um am Freitag dann in Ruhe und entspannt und ausgeschlafen nach Braunschweig reisen zu können. Und da ich vor Ort eben unseren guten Freund Tobi treffen werde und seine Freundin, werde ich mit dem Zug nach Braunschweig fahren, um dann den Rückweg mit den beiden Richtung Düsseldorf im Auto anzutreten. Also wird etwas kuriose Reise. Und also es ist gewährleistet, dass wieder jemand von uns vor Ort im Stadion sein wird, um euch auch die kleinen Dinge nebenher zu präsentieren. Ja, was ist zu Eintracht Braunschweig zu sagen, außer dass eine Siegquote bei Bet365, wie mir Transfermarkt gerade anzeigt, für die Fortuna bei 1,85 liegt, was für ein Auswärtsteam ganz gut ist, Braunschweig 3,75, aber wir wollen heute nicht, Wettspiel, Fußballwetten zu stark verherrlichen, nur weil ich einmal bei Bayern München 150 Euro gewonnen habe, bei zweimal Wetten und damit eine enorm gute Quote habe, heißt das bitte nicht, dass ihr, am besten hört ihr auf mit Sportwetten, das ist böse. Die Eintracht Tabellenletzter und wir zittern alle, also ich zumindest, dass sie nicht diese Woche ihren Trainer entlassen, tatsächlich jetzt wirklich keinen guten Start hatte. Jens Hertel, der Trainer, zuletzt ja auch in Rostock gewesen und wir hoffen aber natürlich, dass das nicht passiert, denn wir wissen alle, wie so Spiele nach Trainerentlassungen sind. Es kommt aber aus meiner Sicht, und ich habe sie auch als Absteiger getippt, nicht überraschend, dass die Eintracht gerade alles andere als erfolgreich spielt. Sie haben diesen Sommer mit Emanuel Ferrei ihren besten Spieler verloren. Der ist zum HSV gegangen. Der ist wirklich der Unterschiedsspieler neben Anthony Uccia, zu dem wir jetzt noch kommen, den sie im Prinzip hatten letzte Saison. Und das war natürlich ein enormer Verlust. Anthony Uccia seit letzter Saison schon da und der Torjäger, der hat sich vor ein paar Wochen schwer verletzt, wird auch gegen die Fortuna und noch viele Wochen weiterhin ausfallen. Und das ist tatsächlich gerade eine Schwächung, die Braunschweig nicht kompensieren kann. Khan Kaliskana, der aktuell im Sturm spielt, von Jan Regensburg, ja, ist auch für uns sechste Stunde, von Jan Regensburg kam und bisher eine Torquote hat, die sogar schlechter ist als die von Vincent Vermey. Er hat nämlich noch kein Tor geschossen, kann ihn überhaupt nicht ersetzen, ansonsten wenig nennenswerte Transfers diesen Sommer. Sebastian Griesbeck fürs defensive Mittelfeld, vielleicht von Greuther Fürth. Ganz früher mal Union Berlin, den kennt man vielleicht noch. Und ansonsten hat diesen Sommer auch noch, ich würde aber sagen, das ist halbwegs gut kompensiert, Jasmin Fesic, der langjährige Stammtorwart, seine Karriere beendet und schon seit letzter Saison im Verein ist Ron Torben Hoffmann, den kennt man vielleicht noch als einen der Nachwuchskeeper bei Bayern München. Sieht übrigens vom Gesicht her meiner Meinung nach aus wie René Adler. Ich weiß nicht, ob das jemandem schon mal aufgefallen ist. Aber
persönlich nicht.
Ja, vielleicht ist es auch ein Klon von René Adler. Allerdings, wie das mit Klonen so ist, sie sind nicht so gut wie das Original. Also Ron Torben Hoffmann jetzt der Stammtorwart. Keine massive Schwächung, aber das heißt, die Mannschaftsstruktur hat sich im Sommer schon verändert und das spiegelt sich eben auch so ein bisschen wieder bei Eintracht Braunschweig. Spielen zumeist in einem ähnlichen System, wie Fortuna meist spielt, mit der Viererkette, dem Fünfer-Mittelfeld und einem Stürmer vorne. Das war lange Zeit Anthony Uja. Einen Spieler habe ich noch vergessen. Das ist Fabian Krüger, der ja mal von Auer-Fans als einer besten Zweitligastürmer angepriesen wurde, ging dann nach Bielefeld, wo ihm wenig gelang, und in Groningen auch. Den haben die Braunschweiger jetzt noch diesen Sommer geholt, aber der hat auch überhaupt noch nicht den Unterschied machen können. So, dass es also sportlich da schlecht läuft, hinten anfällig, vorne harmlos. Ja, was soll man sagen? Es hat lediglich gereicht, um Schalke zu besiegen, aber das ist ja diese Saison schon anderen gelungen. Also von daher, wir wollen mal nicht zu viele Nadelstiche setzen. Unser Ausblick bei der Fortuna ist natürlich, wir haben leider die Neigung als Verein, aber wahrscheinlich sagt das jeder bei seiner Mannschaft, dass wir schwache Gegner stark machen. So könnte das auch hier passieren. Insbesondere sollte Braunschweig diese Woche die Reißleine ziehen und Jens Hertel entlassen, dann werde ich wahrscheinlich mit einer negativen Vorahnung zu diesem Spiel fahren. Aber rein sportlich ist es der Tabellenletzte und ist dieses Spiel und auch das nächste Heimspiel in der Liga gegen den SVW in Wiesbaden sicherlich ein wichtiges, das die Fortuna auch bei ihrem Anspruch gewinnen sollte.
Ja, es war ja in der letzten Saison bei dem 2-2, dass wir da, oder also beim letzten Mal, als wir da waren, das 2-2 war ja ähnliche Voraussetzungen. Die Fortuna oben drin, Schalke, obendran, Braunschweig unten drin, und es gab dann so ein dahingewürgtes 2-2. Aber, sag mal, von den 4 Malen, die ich jetzt persönlich an der Bremer Brücke war, haben wir dort nie verloren. Wir haben 3-mal gewonnen und einmal dieses
Unentschieden gespielt. Eintrachtstadion.
Ich bin, das ist wirklich,
es wird Zeit, dass wir hier
genau, abschließen. Genau, wir sind bei 1,45, wir müssen jetzt mal Schluss machen hier.
Wir müssen zuschließen, ja.
Insgesamt habe ich 11-mal die Fortuna gegen Braunschweig gesehen, 5-mal Siege, 5-mal Unentschieden, eine Niederlage nur. Und im Direktvergleich, man merkt, dass beide Teams schon etwas älter sind und etwas öfter gegeneinander gespielt haben. Es gab 47 Spiele, davon hat Braunschweig 13 Mal gewonnen, es gab 18 Unentschieden und die Fortuna hat 16 Mal gewonnen. Das heißt, insgesamt leicht bessere Werte zu unseren Gunsten. Ich kann leider nicht am kommenden Wochenende dabei sein, aber das ist halt manchmal aus familiären Gründen einfach nicht anders machbar.
Du wirst ja gebührend vertreten, nicht nur von mir.
Ich werde gebührend vertreten und es ist, ich muss ja einmal, ich darf mal diese Plattform nutzen, mich bei meiner Familie natürlich für diese tolle Unterstützung zu bedanken, dass ich diesen ganzen Scheiß hier machen kann, sowohl mit den Fahrten als auch jetzt mal eben hier, ja, 2 Stündchen aufnehmen und sowas. Also meine Frau hat mich Gott sei Dank so kennengelernt und geheiratet und ist auch
und trotzdem immer noch lieb.
Und trotzdem lieb ist immer noch bei mir geblieben. Also ich weiß das sehr zu schätzen, dass ich hier diese ganzen Dinge tun kann. Das einmal quasi neben der Spur. Ansonsten, ich denke, das sollte es für heute gewesen sein, Thorsten, oder?
Ja, also genau, das ist der Ausblick. Nächstes Wochenende gibt es dann also auch einen Podcast mit Eindrücken aus Braunschweig und vielleicht, um den weiteren Bogen zu spannen, es sind auch schon die Reisen nach Unterhaching eingetütet. Die Tickets sind da, genau wie die Braunschweig-Tickets auch schon da sind. Die Hotels und Züge sind gebucht, sodass ihr also auch mit Stimmen und Eindrücken vor Ort aus Unterhaching rechnen könnt und natürlich dann auch vom danach folgenden Heimspiel gegen den SVW in Wiesbaden. So, ja, ich werde jetzt auch noch versuchen, hier das schöne Wetter ein bisschen zu nutzen und die gute Nordseeluft, um den letzten Rest Krankheit aus meinem Körper herauszubekommen. Und dann sehen und hören wir uns, also eigentlich sehen wir uns nicht, sondern hören uns eher in alter Frische in gut einer Woche wieder. In diesem Sinne, bleibt sportlich.
Ja, wir freuen uns und dann schauen wir, was wird.
Tschüss.
Ciao.